Moin Leute. Sarex, hast du Subbox gecampt? Exposed. Ja. Wir machen heute was Kleines, und zwar wir bauen heute endlich mal so ein kleines Bash-Skript zusammen für die Hintergründe. Und dann uploaden wir das Ganze auf GitHub und erwähnen natürlich auch den Rackman, dass die Bilder alle von ihm sind. Machen wir kurz die VM an. Also wir uploaden das alles auf Git, auf ShitHub. Bin bloß nicht mehr ganz sicher, Google Drive, wo ich's hab. Drive? Drive? Ist es das hier? Ja, das sieht gut aus. White Paper Happy Time. Umsortieren. Firefox aufmachen. So. Mal updaten, weil das ist Arch Linux. Es hat immer Updates. Ist sie? Ah, ich doch, es hat immer Updates. So, was wir jetzt machen, ist folgendes. Wir laden uns die ganzen Backgrounds runter. Wie geht denn das hier? Wie kann man alles runterladen? So. Wir laden uns die ganzen Backgrounds runter und dann basteln wir ein Skript, was irgendwie so anhand der Tageszeit die Backgrounds ändert, und das war's. Irgendwie gescheit ist nicht dieses komische Ding, was letztens da ChatGPT ausgespuckt hat. Ja, ich kann ja schon mal, bis der Stream richtig angelaufen ist, ich kann ja schon mal das GitHub-Projekt machen. ShitHub. Ist das ein Five-Header-Projekt oder ist es ein Wubblos-Projekt? Ah, ich glaube, das ist ein Wubblos-Projekt. Wallpaper Champ. Wie nennen wir es denn? White Pepo Happy Desktop. Irgendwie sowas, oder? Moment. White Pepo Happy Desktop Backgrounds. Oh. Wie schreibt man das jetzt am besten? For every time of day oder irgendwie sowas? For everyone. Irgendwie sowas. Desktop Readme License. Ja, Rackman, welche License gibt denn das Ganze? Creative Commons? Oh fuck, Zero Universal, ich hab keine Ahnung. Das ist alles. Wir lassen erstmal keine Lizenz, da können es die Leute eigentlich offiziell gar nicht benutzen. Ja, ich kann das nicht bestimmen, ich hab die Bilder ja nicht gemacht. Okay, yes, Repos. Das ist lizenztechnisch eh nicht safe, da hast du wohl recht. Naja, letztendlich wird es kein Mensch interessieren. Okay, wo haben wir die Sachen hier? Wurden die gerade schon runtergeladen? Nee, oder? Zack. Save. Auf geht's. For different daytimes, ja, genau, sowas in der Richtung. Wir machen dann einfach die Bilder, ich weiß gar nicht, wie man gescheit die Bilder in Hat jemand mal eine GitHub Readme gemacht mit irgendeiner Galerie oder sowas? Nee, ich glaube nicht, ja. Ich glaube, weiß gar nicht, ob das geht. Ich meine, das ist in Markdown, das kann alles mögliche HTML. Wird schon funktionieren. Leute, morgen ist Feiertag, habe ich festgestellt. Guck mal. War mir neu. Ich meine, für mich ist es egal, weil... Naja, ich muss montags eh nicht arbeiten. Irgendwie habe ich das jetzt erst gecheckt, dass morgen Feiertag ist. Thank you. Hast du dann 3 Tage next week oder dadurch den Nachteil? Nee, ich habe einen Nachteil dadurch. Nachteil, wenn du so willst, ja. Der freie Tag ist verschenkt. Also jeder hat Montag frei, ich auch. Ja. Ich habe ganz normal 4-Tage-Woche. Ja, das trifft an 1-2 Tagen im Jahr zu. Damit kann ich leben. Ja, ich habe einen Nachteil. Wie fällt dann Weihnachten dieses Jahr? Wann ist Weihnachten 2023? Okay, Freitag. Montag? Wollen die mich verarschen? Alter, das fällt ja mal richtig beschissen, ey. Haha, das fällt ja mal mega scheiße, Alter. Oh, das fällt ja mal richtig kacke. Okay, das ist mies. Das ist ja mal richtig mies, Alter. Das fällt auch noch auf Montag, Mann. Oh, das ist ja mal mega beschissen, Alter. Ja, gut. Gibt Schlimmeres. Ist jetzt nicht so, dass es wirklich super... ganz furchtbar schrecklich. Wieso ist das kacke? Weil ich montags immer frei habe. Und ich ja deswegen nicht mehr bekomme. Übrigens, guck mal, was ich gefunden habe auf ShitHub, Freund. Beste. Ein Plants vs. Zombies Widescreen Mod. Ich würde sagen, es ist mal wieder Zeit für neues Playthrough. Allerdings diesmal mit Widescreen Support. Ich weiß übrigens nicht, wie lange es das schon gibt. Anscheinend noch nicht so lange, ja? Widescreen-Mod, geh. Das ist ein Game, das muss ich eigentlich so einmal alle 1-2 Jahre mal wieder durchspielen. Das geht ja auch schnell, das hast du in 4-5 Stunden durch. Insgesamt, das ist jetzt nicht so wahnsinnig. Also gut, vielleicht 10 Stunden, wenn du alles so die Sachen noch anlocken willst, aber... Written in Rust? Nee, glaube ich nicht, dass das Written in... Moment, warum ist das Written in Rust? Okay, das schreibt irgendwelche Bytes an irgendwelche Hex-Offsets. Naja gut, ich weiß nicht, ob das unbedingt Written in Rust sein müsste. Macht eigentlich relativ wenig Sinn, Written in Rust zu sein, oder? Das patcht ja nur, das macht ja nicht, das bringt ja keine Custom-Logik rein. Also insofern, war keine Ahnung, was das für einen Sinn macht. Nun gut, wie dem auch sei, ich habe es zumindest heute entdeckt und ich dachte mir, es ist mal wieder Zeit für ein Replay. Geht das mit der Origin-Version? Oh, sorry, der EA-App-Version. Wahrscheinlich. Wobei, ich hab's, glaube ich, auch mittlerweile auf Steam. Ich glaube, ich hab's auf... ich hab's auf allen Plattformen, die es gibt. Ich hab's sogar auf der Xbox. Wisst ihr, ich würde mich bei dem Spiel wirklich über einen zweiten Teil freuen. Einen zweiten Teil, der halt auch den Namen verdient hat. Der zweite Teil war halt ganz okay, aber auch schon komplett verschissen mit Microtransactions und allem. Das ist echt so ein Paradebeispiel wieder. Mach aus einem ganz guten, kleinen, netten Game irgendein Microtransaction-Monster. So einen richtig guten zweiten Teil, der einfach das macht, was der erste Teil gut gemacht hat. Plus halt einfach noch mehr Levels und alles drumherum. Ich glaube, es wird jeder feiern. Aber der zweite Teil war halt Microtransaction versackt. Zwei Reihen Sonnenblumen und Abfahrt, ja. Wobei das beste Setup in Plants vs. Zombies ja immer noch das mit den Pilzen ist. Das da. Also für Leute, die Noobs sind und die ein bisschen interaktiv was machen wollen, ist das Setup ganz nice. Oder aber man kann auch endlos bauen. Man kann auch Endless bauen. Das sieht dann, im. Nee, Moment. Das ist noch nicht das Endless-Bild. Das ist das komplette Endless-Bild. Und das ist wirklich nahezu. Nahezu. Nee, das ist immer noch nicht das Endless-Bild. Die Garlics kommen noch weg, oder? Anscheinend doch nicht. Es gibt so ein endless. Das hier meine ich. Das hier meine ich. Das kann man. Das muss man aber alles unlocked haben. Wobei die weißen Pilze sind, glaube ich, diese Kopiepilze. Ja. Ja, das ist so das Endless-Setup. Da hast du alles dabei, was du brauchst. Und das kannst du mehr oder weniger Endless laufen lassen. Manchmal buggt es rum, wenn dieser Michael Jackson-Zombie mit. Nee, Moment. Nee, wenn dieser Zombie mit der Box kommt und der umkippt und es dann hier explodiert vorne, dann ist es nicht wirklich Endless, aber das geht nahezu Endless. Das ist aber dann schon ein bisschen advanceder, wenn man das hier so sieht, ja. Aber das müssen wir echt mal wieder spielen. Hätte ich Bock drauf. So. Was macht mein Download? Download? Drive. Download. So. Und das soll nach Repos White People Happy. Clear. Was? Clear-LA, ja. Clear-LS. Alles klar. MKDIR. Images Drive Download nach Images Unzip. So, und jetzt haben wir unsere ganzen White People Happies hier. Und hier können wir jetzt ein Skript reinhauen. TouchZBG.sh oder sowas, was die Images switcht. Ja, also, um euch das nochmal zu zeigen, der Rackman hat Hintergründe gebaut. Für jede Tageszeit einen passenden Desktop-Hintergrund. Wie kann man sich das anzeigen lassen? Also guckt, seht ihr, man hat für jede Zeit einen passenden Desktop-Hintergrund. Es gibt Sonnenuntergangs-White People Happies. Die gucken natürlich Oldschool Ultra Skiller. Dann gibt's das Ganze nochmal, wo einfach nur die Sonne untergeht. Dann gibt's den Sonnenaufgang. Nee, das ist nochmal Sunset. Der guckt immer noch. Ach, das ist mit Blanket und das andere, der ist cozy. Okay. Dann gibt's Sunrise. Da putzt er Zähne. Das ist nicht für jede Stunde. So für jede Tageszeit hast du drin. Also, das ist Sonnenaufgang. Dann hast du jede Menge Bilder, wo er schläft. Was heißt jede Menge? Du hast gar nicht so viele. Du hast die alle nur mit Mond und ohne Mond. Da träumt er verschiedene Sachen. Dann gibt es den noch Sonnenaufgang mit Futter. Und dann gibt es den noch tagsüber Mittagessen, Cookies, Futtern und Arbeiten. So, das heißt, wir bauen uns jetzt ein Skript, was quasi guckt, so von der Uhrzeit her, welche Uhrzeit ist es, und dann den Hintergrund setzt. Die Hintergründe werde ich auch so hochladen, also im Endeffekt, die kann sich auch jeder selbst crappen und das Skript muss man dafür auch gar nicht benutzen, ja. Wie erfolgt der Abnahmetest des Skripts 24 Stunden? Das dürft ihr dann ausprobieren. Ja, also wir machen irgendwie sowas von, ich weiß nicht, von 6 Uhr ist Sunrise, von 8 Uhr ist Morning, von 11 Uhr ist Tag, ab 18 Uhr ist Sunset und ab 20 Uhr ist dann irgendwie Night. Irgendwie sowas. Oder ab 21 Uhr ist Night. Ja, dass man alle Bilder auch eine Chance hat zu sehen. Erstmal Scrum. Na Moment, erstmal müssen wir unser Kanban-Board, unseren Scrum Master ernennen dafür. Leute, wer hat Scrum Master? Wer hat Agile-Erfahrung von euch? Jetzt machen wir es richtig. Leute, Daily. Ligat hat Ligat ist unser Scrum Master. Der muss uns sagen, wenn wir das agile Mindset nicht richtig einhalten. Lass safe machen. Ja, also wie gesagt, ein Kanban-Board sollten wir auf jeden Fall anlegen. Ja, erstmal denke ich auch, erstmal ein Kanban-Board erstellen. Warum nicht das Ganze nach Sonnenstand, Mondstand? Weil du dann irgendwie abfragen müsstest, wie der Sonnenstand, Mondstand ist. Irgendwie auch passend zum... zur Zeitzone. Und wo du auf der Erde bist. Also gut, halt Zeitzone. Das ist mir für einen Bash-Skript ein bisschen zu kompliziert. Aber du kannst ja selbst was bauen, wenn dir das zu billig ist. Müsste ich ihn mal fragen, weiß ich gerade nicht. Da gibt's doch sicherlich ein Paket. Ich weiß nicht, ich habe keins gefunden, was tagesformabhängig Background setzen kann. Und was dann auch anhand des Namens das rausfällt. Wenn nicht, ich meine, es kann jeder benutzen, wie er will. Ich lade die Bilder ja hoch. Eigentlich eine coole Idee. Aber das kackt halt ab, wenn mal das Internet nicht geht. Ich mach's jetzt erstmal hardcoded. Ihr könnt euch dann, wenn ihr wollt, am Bash-Skript oder am Skript auslassen und alles Mögliche einbauen. Ich werde einfach Pull-Requests blind merchen, weil der Chat macht ja prinzipiell keine Fehler beim Programmieren. Dann muss man das auch nicht überprüfen. Machen wir jetzt Kanban oder Scrum? Wir machen beides, weil wir sind ja ein agiles T-shaped Team. Die Musik ist ein bisschen laut, hä? Jetzt ist die Frage, wo habe ich die Musik auf da? Scrum-Ban, genau. Das ist eher Scrum-Ban. Okay, Bash-Magic, Leute. Bash-Magic-Time. Okay, geht erstmal alles hinzufügen. Oh, die Bilder sind ganz schön groß. What the fuck? Alter, wie fett sind bitte schön die Bilder? What the? Das sind ordentlich pepo-fette Bilder. Welche Auflösung haben die Bilder eigentlich? Ich dachte, die sind plus 1080p, oder nicht? Ach nee, das sind 4K-Bilder. Eher noch viel geiler. Okay, nice. Da sind die ja sogar 4K certified. Git LFS. Quatsch, das wird einfach committed und gut ist. Mir doch egal, das ist nicht mein Speicherplatz. Lul. Okay. Bin Bash. Ich weiß, manche schreien jetzt rum. Oh, es muss Bin SH. Das ist mir egal. Jeder hat eine Bash installiert. So. Wie machen wir das? Wie machen wir das jetzt gescheit, Leute? Wie machen wir das? Ich muss da mal kurz überlegen. Wie kriege ich denn jetzt eine Liste mit allen meinen Files hier zusammen? Find. Sowas. Und dann irgendwie Type F. Ja, da hat man es doch. Und dann grep nach xpepo. So, da hat man die Bilder. Nice, okay. Und dann sortieren, dass es immer die gleichen Reihenfolge gibt. Okay, das finde ich schon mal, das ist schon mal gut. Das brauchen wir jetzt. Files gleich. So. Da haben wir jetzt unsere Bilder drin. Wir könnten mit den Bildern auch NFTs und einen Champcoin. Ja, na klar. Na klar. Wie heißt diese Kryptobörse? Da, wo die alle ihre Shit-NFTs verkaufen. Ich hab's vergessen. Wenn ich den Namen lese, weiß ich sofort wieder. Und ich meine nicht. Ja, genau, dieses Ding. Ja, genau, das meine ich. Ich werde nie NFTs machen, Leute. Der Hype ist ja auch schon ziemlich wieder vorbei. Nee, ich meinte Dings hier. Ich meinte OpenSeas oder OpenCS oder wie auch immer man das ausspricht. So, hier haben wir unsere Files. Jetzt brauchen wir noch, was ist denn das nochmal? Date? Date minus, nee, was war das? Date Prozent H? Date Hour. Oder nee, plus. Plus ist es, glaube ich. Okay, plus H, okay. So, also das ist die Stunde. Date plus Prozent H. Das müssen wir nicht checken, das hat jeder bei sich auf dem Rechner drauf. KI ist jetzt der Hot Shit, ja. Ja. Wen jucken NFTs? Wen juckt Web 3.0 noch? Hat jemand von euch Web 3.0 in den letzten paar Wochen, Monaten mal gehört? Nee. Da war nur AI. Und nochmal AI und AI in irgendeiner Art und Weise. Und vielleicht ein bisschen Ausläufer von Blockchain-Krypto-Kram noch. Das ist ja so, das ist ja immer so ein bisschen Grundrauschen. War das Web? Nee, ich glaube, es war Web 3.0, oder? Oder Web 3 war das. War das? Ich glaube, es war Web 3, dieses Ganze. Allerdings muss ich ehrlich sagen, ich sehe es wie Erbsenraupe. Also, von den beiden Trends ist mir der Machine Learning Trend auf jeden Fall lieber als der ganze Krypto-Shit. Was machen eigentlich diese ganzen Krypto-Scam-Games, die immer so mit super viel Hype verbunden waren? Da ist doch noch kein einziges rausgekommen. Da gab es doch dieses super scammy Game. Wie ist das? Earth? Irgendwas mit Earth. To Earth? Oder irgendwie sowas? Second Earth? Nee, das war Second Life. Double Earth? Earth 2.0? Ich weiß nicht. Dieses Ding, wo du virtuell auf einer Karte Länder kaufen konntest. Jetzt ernsthaft? Wirklich? Alter, das ist der größte Scam-Shit überhaupt, Mann. Warum hat man da Geld reingesteckt? Cryptoland, ja, den Shit gab's auch noch, Alter. Ich glaube, mit den meisten Sachen haben noch nicht mal die Erfinder Geld verdient. Stimmt, was macht eigentlich das Metaverse? Was macht eigentlich so das Metaverse? Ja, Spiegel, White People Happy, was macht eigentlich das Metaverse so? Ja, der Zuck, der dreht halt immer noch am Rad. Die Hälfte der Erwachsenen weiß nicht, was das Metaverse ist. Ich bezweifle, dass die andere Hälfte es wirklich weiß. Das weiß, glaube ich, Facebook selber noch nicht mal so richtig. Die National Hockey League hat eine Dynamic Metaverse Experience in Roblox. Ist das jetzt eine Verarschung oder hat das wirklich jemand so geschrieben? Eine dynamische Metaverse in Roblox. Roblox, Alter. Meine Güte. Das ist... Na gut, da hat irgend so ein komischer BWL-Stonks-Typ von denen gehört, jetzt 3 Jahre nachdem es angesagt war. Ha, Metaverse. Oh, da müssen wir auch was machen. Das 2.0. Ja, das meine ich. Den Müll gibt's ja immer noch, ja. Außer dieses komische Video gibt's ja da nichts. Also, das ist ja kein Game oder sowas. Die haben mal angefangen mit, es soll ein Game werden. Wurde halt nie ein Game und wird auch nie ein Game. Ist auch so eine Unreal 5 Demo wieder gewesen. Wo sie mit irgendeinem Auto durch irgendwie auto-generated Welt gefahren sind, total unsinnig, Alter. Ja, good luck. Du chibatest uns doch eh. Du hast wahrscheinlich gar nichts investiert da drin. Scamverse. Ja, und von dieser Richtung gab es ja noch total viele andere Sachen. Okay, jetzt lasst uns mal ganz schnell mal unserem Bash-Skript. Da gucken wir vielleicht noch ein paar Videos. Das sollte ja nicht allzu lang dauern. Unserem Five-Header-Bash-Skript widmen. Wie kriegt man raus in einem Bash-Skript, in welchem Verzeichnis das Skript ist? Bash get script directory. How do I get the directory where a bash script is located? Excellent. Genau das brauche ich. What? Was ist das für Magic? Okay, meint ihr, das funktioniert? CD minus minus. Was? Was macht CD minus minus? Ach nee, Moment. Minus minus ist nur, dass danach keine Optionen mehr kommen. Ich glaube, deswegen ist minus minus. Was anderes ergibt keinen Sinn. So, und dann dir name minus minus. Okay, immer minus minus. Warum immer minus minus minus? Macht er an der Stelle. Na gut. Dir name bash source 0. Monka W. Was macht das denn?
Monka W.
Und vor allem, warum hat der Typ Double Quotes in Double Quotes? Das ist doch auch schon mal nix so geiles. Na gut, okay. Echo dir. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Moment. Wenn ich das so richtig schreiben würde, dann wird es auch vielleicht funktionieren. CAMOD plus X ZBG. ZBG. Tatsächlich, es funktioniert. Okay, Stack Overflow weiß einfach Bescheid. Ich habe zwar keine Ahnung, was es genau macht, aber nice, okay. Richtig, Ultra Bash Magic ist das. Okay, while true, do, dann sleep 5. Okay, alle 5 Sekunden checken wir, ob eine neue Tageszeit ist. Okay, also, dann lasst uns das doch mal ausprobieren. Was ist das? Egal, haben wir doch schon. Also, das heißt, wir gucken jetzt. If die Stunde ist größer als... Machen wir es einfach von oben nach unten. Die Stunde ist größer als 20, dann... Okay. So, wenn die Stufe größer als 20 ist, nicht die Stufe, wenn die Stunde größer als 20 ist, dann ist es Nacht. Moment, Bash Comments sind so, gell? Moment, größer als, also ab 21 Uhr ist Nacht. Das ist doch ganz okay. Ab 21 Uhr ist Nacht. Das ist doch in Ordnung. Kann man noch sagen. So, das nächste ist, sagen wir, ab 18 Uhr. Ab 18 Uhr ist Sunset. Sagt, wenn es keinen Sinn macht, was ich eingebe. So, dann sagen wir ab wann ist Mittag, beziehungsweise ab wann ist Tag? Ab 11 Day. Ab 8 ist Sunrise und als letztes brauchen wir noch Els und das ist Nacht. Ergibt das Sinn? Ich hoffe, das ergibt Sinn. Okay, so, dann gucken wir mal kurz, wie wir einen Background setzen. Wie mache ich das denn hier? BG Fill. Okay. BG Fill. Images. Coffee. Ja, funktioniert. Okay. Aber ist dein Internet? Du könntest auch. Ja, das könnte ich wahrscheinlich machen. Da hast du recht. Wisst ihr was? Wir fragen danach mal, wenn wir fertig sind. Fragen wir mal ChatGPT, ob sie das Bash-Skript optimieren und verbessern kann. Mal gucken, ob da was Sinnvolles bei rauskommt. So, ich würde sagen, jetzt müssen wir an der Stelle, lass mal testen. Welcher Fall trifft denn jetzt zu? Größer 17 Uhr trifft zu. Also, jetzt müssen wir das Background setzen. Und das Background, wie machen wir das jetzt am besten? Also, das hier ist Sunset. Okay. Wir müssen jetzt von dem Ordner, in dem das Skript liegt, random ein Image rauspicken. Also, das ist schon mal Blödsinn, das muss schon mal so rum. Und an die Stelle muss dir. Ja? So. Okay, random Image rauspicken, das hatten wir letztens schon mal. Echo, Files, nach, jetzt müssen wir erstmal die Bilder rausfiltern, die wir haben wollen, was mit Sunset, also die Dinger heißen dann sowas wie max_sunset. Probieren wir mal aus hier. Sort Images. Ne, Moment. Sunset. Ja. Also hier heißt sowas wie Sunset. So. Beiß, ich glaube, kleines H ist, oder bin ich mir nicht sicher, ich glaube, großes H ist die Zahl und kleines H ist diese Geschichte mit AM und PM, aber da bin ich mir aus dem Kopf nicht sicher. So, jetzt haben wir unsere Files, so, das habe ich mir gemerkt, das haben wir nämlich in dem letzten Wallpaper-Skript verwurstet. Boah, Alter, das Shuffle-1 brauchen wir, das habe ich mir gemerkt. Ja, Shuffle. Ja, weil ich es mir so gut gemerkt habe, musste ich jetzt nachgucken. Logisch. So, File gleich. So, okay, jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Dollar File. So, wenn ich das jetzt ausführe, sollte es einen Hintergrund setzen. ZBG. Oh, fuck. Okay, doch nicht so viel Bash aus dem Kopf. Wo ist das Problem? Syntax-Error. Near else if. Zeile 11. Was ist da falsch? Ach, Moment, da muss, glaube ich, was drinne stehen, gell? Ich glaube, sonst geht das nicht, wenn da nichts drinne steht. Kann das sein? Ich glaube, das geht nicht, wenn da nichts drin steht. Okay, nice! Funktioniert! Okay. Pogu. Also, die Logik ist schon mal okay, die ich hier gebaut habe. Musst du nicht den alten Prozess noch killen? Doch, aber der läuft ja nicht mehr im Hintergrund. Den breche ich ja immer ab. Erst wenn ich den beim Desktop starten anmache oder so, dann schon. So, also, jetzt nimmt er hier random einen File. Ich würde sagen, das lagern wir mal in eine Funktion aus. Nennen wir das mal sowas wie setBackground. So, und jetzt kopieren wir einfach den Krempel da rein. Oh. Ich Sunset, so, und das ist nicht hier, wollen wir nicht Sunset, sondern $1, weil dann können wir das hier ein bisschen schöner machen. Da können wir jetzt an der Stelle sagen, set background, ah, Moment, das ist bash, Sunset. So, und hier können wir dann sagen, night, Moment, wir haben night doppelt. Habe ich irgendwas vergessen? Okay, lass mal kurz überlegen. Das hier ist Day. Ich hab Morning vergessen, oder? Ich glaube, ich hab Morning. Ja, ich hab Morning vergessen. Pepega. Ach hier, nee, hier ist doch Morning. Night. Night, Sunset, Day, Morning. Moment, brauche ich die Night überhaupt? Jetzt fehlt aber Sunrise. Moment, jetzt fehlt aber Sunrise. Ich bin verwirrt. Wir brauchen noch eins. Wir brauchen noch eins. Wir brauchen noch sowas wie, keine Ahnung, ab 6 Uhr oder sowas. Ab 6 Uhr ist Sunrise. Stimmt, ich brauche zweimal Nacht. Das ist richtig. Ja, ich brauche zweimal Nacht. Kann ich nicht? Kann ich nicht anstatt dessen sagen, oder ist less or equal 5? Jetzt müsste ich doch alles abgedeckt haben. Weil ich mir da nicht sicher bin, in meiner, in der Logik. Also, wenn es größer als, also ab 21 Uhr, und vor inklusive 5 Uhr. Ja doch, das müsste doch eigentlich funktionieren, oder? Ab 6 Uhr dann das. Dann das, dann das, dann das. Nee doch, eigentlich. Eigentlich habe ich, glaube ich, jetzt alles abgedeckt. Hm? Ja. Funktioniert. So, jetzt müssen wir nur noch einstellen, dass er das nicht. Nee, er soll nicht alle 5 Sekunden random ein neues Background setzen. Das müssen wir uns jetzt einstellen. Denn. Wenn du Night nicht in Else machst, musst du beim Anpassen nur einmal die Stundenangabe für Morning ändern. Was? Die Hour muss noch in die Schleife. Oh, das ist richtig. Sonst. Sonst funzt es nicht, ja. Okay. Cronjob bei jeder vollen Stunde. Doch, geht auch. Aber es soll ja schneller gehen. Kann ja jeder machen, wie er will, ich meine. So, jetzt müssen wir noch checken, dass die Datei. Ah, kannst du auch damit machen. Jetzt müssen wir noch checken, dass die Datei älter als 15 Minuten ist, sagen wir mal. Ja, sagen wir, alle 15 Minuten kann er das Bild ändern. So, da weiß ich aus dem Kopf nicht. Also, wenn du Morning zu einer anderen Uhrzeit einstellen willst, musst du das an zwei Stellen machen. Wieso? Ich will Morning ab, wenn es größer ist als 7. Sag mal ein Beispiel. Mach mal ein Beispiel. Wo funktioniert's nicht? Sag mal ein Beispiel. Wo würde es nicht funktionieren? Im Ohr und im Creator 5. Ach, wenn ich das ändern will. Ja. Ach so, ja, das war. Ach so. Ja, wenn ich das ändern will, muss ich es da und da ändern. Ja. Pff, ja. Ist halt so, ne? Man könnte hier oben Variablen machen, so nach dem Motto Morning, Start oder irgendwie. Warum? So, das funktioniert. Jetzt müssen wir noch kurz gucken, wie kriegt man Bash File Older Than... Ja, genau, 1 Hour. Das will ich haben. Unit Test. Das könnt ihr dann alles machen. What about Min Time? Alter, das ist mir schon viel zu kompliziert. 5 Minutes. Okay, beste. If Test Find Min... Excellent. Das brauchen wir. Uns das denn auch? Test. Gucken wir mal. Test. Und zwar. PBG. Es ist nicht älter als 30 Minuten, aber es sollte älter als eine Minute sein. Korrekt. Funktioniert. Nice. Okay. Eats. Eats. Also, dann gucken wir hier. If. Das ist älter als 15 Minuten. Dann machen wir das, ansonsten machen wir das nicht. Da können wir noch ein Echo reinmachen, irgendwie. Echo, irgendwie was weiß ich. Set new background to... Machen wir irgendwie sowas. $File. So, und jetzt sollte es das nur alle 15 Minuten machen. Dann testen wir doch nochmal, ob das funktioniert. So, initial setzt... Ach nee, er setzt es jetzt auch initial nicht. Das ist natürlich doof. Okay, wie können wir das machen, dass er initial einmal beim Starten das Bild setzt? Wir könnten... Ich habe eine Idee. Wir könnten sowas machen wie... Timeout Minute. Das fängt mit 0 an. Aber das ist gut hier. So machen wir das. $TimeoutMin. Und nach dem ersten Durchlauf, das ist zwar... TimeoutMin gleich 15. Okay, jetzt sollte er beim ersten Mal starten. Ein Bild setzen. Ja, nice. Und dann für 15 Minuten nichts mehr machen. Einfach vor dem Schleifenlauf. Ja, nee, dann müsste ich ja gucken, welche Zeit. Schäger, danke schön für den Sub. Okay. Ich würde sagen, Chat, ich würde sagen, dass... Das war's. Ach so, wie heißen die Dinger mit dem Mond? Die will ich, ups, die mit dem Mond will ich nicht dabei haben. Images, Moon. No Moon. Okay, die kreppen wir raus. Crep minus V, no Moon. Einfach den Inhalt der Schleife in die Funktion bauen. Ja, man könnte auch warten. Aber was ist, wenn ich meine Rechner in Standby fahre und wieder hoch? Da will ich ja auch gleich, dass das Richtige gesetzt wird. Ja. Okay, das ist sicherlich nicht der Bash-Skript, die Bash-Skript-hohe Kunst hier, aber die funktioniert. Git Status. Git Add. Git commit a-m init. So, wir testen jetzt mal kurz, ob der ganze Krempel funktioniert. ZBG. Dann machen wir das mal in mein Startskript für den Desktop rein. So, das Fee schmeißen wir raus. Und das machen wir rein. Schmeißen es in Background. Und jetzt gucken wir mal, ob es funktioniert. So, da sollte jetzt ein Background setzen, wenn alles geht. Hey! Und sogar den richtigen Background. Ein White Pepo Happy Sonnenuntergangs Background. Exzellent. Exzellent, exzellent. So, und es sollte im Hintergrund jetzt ZBG. Es sollte im Hintergrund laufen. Alle 15 Minuten was Neues setzen. Okay, das können wir ausprobieren. Indem wir das vielleicht mal auf eine Minute runterstellen. Muss man das beim System, du musst beim Desktop starten, musst du das aufrufen, ja? Man, irgendwas muss ja im Hintergrund aktiv sein, dass du... Kannst du nicht auch die Systemzeit vorschrauben? Ja, das könnte ich auch machen. Oder merkt euch mal, dass wir den Pepo Blanket mit Beamer haben. Wir gucken jetzt einfach 15 Minuten ein Video und gucken dann gleich wieder rein. Ich geh stark davon aus, dass das funktioniert. Ich geh stark davon aus, dass das funktioniert. Weil wenn es initial funktioniert. Das Hetzner-Video, genau. Stimmt, gute Idee. Ich wollte mir noch das Hetzner-Video angucken. Pfeifer-Time, Leute. So ist gut. Da gucken wir uns teilweise das Hetzner-Video an und gucken dann, ob wir einen anderen Background haben, Klein. Ich poste es aber mal kurz auf GitHub. Kannst du ja im Chat anpinnen. Es ist der hier mit dem Beamer und so, das kann ich mir schon merken. Wenn nicht, ihr könnt es euch merken. Ja. Also so, irgendwie 10 nach spätestens soll es neuen Background geben. Ich pushe die Bilder gerade mal auf GitHub. Ja, Leute, Shithub, White People Happy Time. Git Push Master. Jetzt pushen wir einfach 150 MB Git. Aber die Bilder ändern sich ja nicht. Also insofern ist das auch egal. Highspeed Git mit 150 MB. Du hast was gebastelt mit... Nice. Mach das doch als Pull-Request. Dann können wir es gleich reinhauen. Rounded Sunrise. If our now rounded sunrise... Our gleich rounded sunrise. Wobei das ja nicht... Das ist nur so das Gerüst drumherum, ja. Ich habe vor 1,5 Jahren ein ThinkPad gekauft und spiele mit dem Gedanken, Linux drauf zu machen. Funktioniert das? Ja, also die ThinkPads, hast du Glück. Die ThinkPads funktionieren ziemlich gut. Wo es Kompatibilitätslisten gibt, keine Ahnung. Aber die ThinkPads klappen eigentlich immer ohne großartige Zusatz... also ohne, dass du durch irgendwelche Reifen springen musst. Die gehen in der Regel einfach. Images. So, wie... Max, du bist doch der krasse GitHub-Readme-Hackerman, ne? Wie machen wir denn da jetzt gescheit mal so eine Bildergalerie? Ich kann mir immer die Syntax für Bilder noch nicht mal merken. Images, okay. Markdown, Images. Das kann man, glaube ich, weglassen. Images. Ist doch obviously selbsterklärend, ja. Images. Find. das Funst. Nice. Wäre es nicht sogar smarter, die Images auf GitHub suchen zu lassen aus dem Repo heraus, dann braucht man die nicht lokal, kann easy immer welche hinzufügen. Ja, da muss man das Skript halt ändern. Ich meine, kann jeder machen, was er will. Das ist jetzt nicht dafür, also ich habe das Skript jetzt nicht da reingehaut, weil ich denke, es sollte jeder verwenden, sondern weil ich halt irgendeins brauche. By the way, ich habe einen Error gefunden, guck mal. Ein Krümel von dem Hamburger ist durchsichtig und man sieht den Pepo dahinter. Monka S. Transparenter Burger-Krümel. Sesamsamen. Und der andere ist, einer ist blau, einer ist grün. Completely unusable. Oder ist es G-baited? Wie macht man jetzt die Größe da nochmal dahinter? Gar nicht, oder? Da muss ich mal kurz abgucken. Im VM-Champ. Da habe ich das nämlich gemacht mit der Größe von den Bildern. In der README. Hier. So habe ich das gemacht. Also quasi. Geht das so? Hey, das funktioniert! Nice. Ja, dann machen wir es doch so. Dann machen wir es doch so. Eats. So, und dann bauen wir uns jetzt einfach sowas hier zusammen. Für alle. For i in. Du Echo Dollar i dann. Echo, so, wie muss das Shit aussehen? Okay, so muss es aussehen. Oh, Alter, jetzt habe ich mich vertippt. So muss es aussehen. Muss ich auch noch escapen? Wie geht's? Monka Escape. Dollar I. Nice. So, jetzt haben wir unsere ganzen Bilder am Start. Bashscript 5 Fat Time. Nice. Achso, no moon. Die Moons muss ich noch rausfiltern. Oder habe ich die schon rausgefiltert? Grab minus V. Die müssen wir nicht anzeigen. Burger ist doppelt. So. Jetzt haben wir noch alle Bilder einmal drinne. Jetzt müssen wir noch hinschreiben. Images by Rackman 9. Der Sesamkörner-Bug ist behoben. Ah, das ging aber schnell. High Speed, Image Fixing. So. Massive. So, ich star mich jetzt selbst. Dann gehen wir nochmal auf den Burger hier. Der Burger hat jetzt keine durchsichtigen Sesamkörner mehr. Wo ist der Burger mit den Sesamkörnern? Nice! Sesamkörner-Burger sind behoben. Pogu. Sehr schön. Scanning for Viruses. Dann updaten wir das Ganze mal. CP. Downloads. So. ist das ausgetauscht. Git pull origin master minus minus rebase, dass wir die. Was? Ach so. Ja, okay. Git commit fix burger. Okay, nice. Alles klar, passt. White people happy backgrounds für alle. Moment, warum haben wir den doppelt mit den Croissants? Warum ist der Croissant? Ach, der ist einmal mit. Nee. Der ist einmal mit dampfendem Kaffee und einmal ohne. Ach so, ja, okay, nice. Ja, so kann man das eigentlich lassen. Passt gut, nice. Also, für alle, die schon immer mal White People Happy Backgrounds haben wollten, jetzt könnt ihr euch. Also, wie gesagt, das Skript hier müsst ihr. Macht ja keinen Sinn, müsst ihr auch überhaupt nicht verwenden. Hier ist der Ordner mit den Bildern drin. Und dem gefixten Burger. Den finde ich am besten. Der mit den Burgern. So sieht er aus, bevor er White Pepo fett wird. Das muss man sich auch mal vorstellen. Das ist ein Satz, den versteht außerhalb von Twitch wirklich keiner. So sieht er aus, bevor er Pepo fett wird. Michael, 50 Milliarden, Dankeschön für den Sub. Sag doch mal, diesen Satz versteht auf der Welt niemand noch. Noch nicht mal auf Twitch viel. Ach, das gefällt mir. Das gefällt mir, das ist nice. Hat er eigentlich jetzt das Hintergrundbild geändert? Ja, müsste er gleich machen. In 2 Minuten müsste er das Hintergrundbild ändern. Und wahrscheinlich haben wir Pech und er ändert das Hintergrundbild auch, aber es ist zufälligerweise genau das gleiche und wir sehen es nicht. Irgendwie chibadet er uns schon noch. Ja, nice. Ja, das gefällt mir richtig gut. Ich glaube, die README geht so. Oder ihr ganzen Five-Head GitHub README-Schreiber. Soll ich da noch irgendwas anderes reinschreiben? Ich meine, ist doch eigentlich relativ selbsterklärend. Kommt das noch per Hotfix, damit das gleiche Bild nicht zweimal kommt? Sehr gute Idee. Pull-Requests sind offen. Ist wirklich eine gute Idee, weil die Bilder sind. Könnte man, glaube ich, relativ easy einbauen, indem man hier einfach guckt, welches Background-Image da drinne benutzt ist. Das reicht mir jetzt erstmal. Das ist ein äußerst wichtiges Projekt. Da muss ich erstmal meine Pins customizen. Wo ist es? White People Happy, da war es doch. Achso, ich muss erst was anderes wegpinnen. Was pinne ich denn weg? Den EPG-Champ, den juckt keiner, oder? Fast den Versand-Tracker. Weil eigentlich kann ich CAC WS Service auch wegmachen. Ein CAC WS Service muss ja nicht wirklich da drin stehen, oder? So. Beste. Z- Zeit für eine Retrospektive. Moment, wir haben noch nicht mal Chira-Tickets erstellt. Wie konnten wir eigentlich jetzt schon fertig sein? Wir haben nichts Agiles gemacht. Wir haben keine Tickets aufgemacht, kein Daily Scrum gehalten und Stand-Up. Und es ist trotzdem fertig geworden. Das geht doch eigentlich gar nicht. Ja, keine Jira-Tickets. Keine Gefahrenanalyse, keine Retrospektive, kein Sprintplanung und nix. Nix haben wir gemacht, nix. Und das hat einfach funktioniert. Ach so, ey! Background-Wechsel hat funktioniert, Leute. User-Stories brauchen wir noch, richtig, genau. Es ist 21 Uhr, also ist es jetzt Nacht laut im Skript. Und er träumt von PHP. Ist das PHP-Maskottchen? Tatsächlich. Warum hat denn der so einen komischen Schwanz? Sieht aus, als hat da jemand reingebissen oder ist schon ganz ausgefranst. Es funktioniert. Der auf dem Hintergrund sieht glücklicher aus, ja. Ja, der ist besser als der Original PHP-Elefant. Was ist das? Ha! Leute! Der Burger kam noch aus dem Cache. Habt ihr das gesehen? Gecachter Burger. Jetzt ist der Burger gefixt. Davor war er noch aus dem Cache. Cached Burger. Okay, dann gucken wir uns jetzt noch das Hetzner RZ-Video an.
Hey Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals. Heute zu einem sehr, sehr spannenden Video, denn wir wurden von Hetzner eingeladen. Die stellen einen neuen Server vor morgen und wir haben gefragt, ob wir
uns... Ja, das waren diese ARM-Server. Die haben wir schon gesehen. Die tatsächlich ganz attraktiv sind, wenn man guten Multi-Core-Workload hat und viel RAM braucht.
Gleich einen Tag vorher das Datacenter anschauen können. Wir sind heute in Falkenstein. Da steht eins von Hetzner...
In Falkenstein, nicht in Nuremberg.
Datacentern. Hetzner gibt es ja seit 1997 und die haben inzwischen wirklich sau viele Rechenzentren. Eins hier in Falkenstein, wo wir heute sind, eins in Nürnberg.
Nein. Wir wissen genau, dass es Nuremberg heißt.
Land und inzwischen auch mehrere Standorte in den USA. Und das Rechenzentrum in Falkenstein werden wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen.
Echt? Wo haben sie noch in den USA? Die haben Ashwood, Hetzner, USA. Ashwood heißt das doch, glaube ich, oder? Data Centers, wo haben sie denn noch was? Ash. Hillsborough! Ja, das klingt, das ohne Scheiß, das ist bestimmt so richtige Hinterweltstadt. Oi. Naja, nee, so klein scheint es gar nicht zu sein, oder? Naja. Ich meine, es ist nicht riesengroß, aber es ist jetzt kein ganz kleines Furz. Also, es ist nicht mini, ja. Hillsborough.
Okay. Roman, also der Bauer, war ja auch schon mal hier. Das heißt, manche Sachen werdet ihr wahrscheinlich auch wiedererkennen, damals aus seinem Video. Hier hinter mir seht ihr schon welche von den Datacentern. Und wie man sehen kann, ist hier noch ein bisschen Baustelle, denn hier bei Hetzner wird gerade angebaut. Ich weiß nicht, ob das schon fertig ist, das neue Datacenter. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, ob wir da vielleicht auch einen Blick reinwerfen dürfen. Weil wäre auf jeden Fall spannend, auch so ein Datacenter in der Entstehung filmen zu dürfen.
Da ist viel Klimaanlagengebastel dabei.
Auf jeden Fall ist Hetzner einer der größten europäischen Webhoster mit mehreren hunderttausend Servern, die hosten. Und die haben an Produkten wirklich alles, was man sich in dem Bereich vorstellen kann. Dedicated Server, Cloud Server, finde ich ein mega spannendes Thema. Da bin ich auch gespannt, ob wir später vielleicht noch einen anschauen können. Die machen Webhosting. Es gibt
Wie, man kann Cloud Server anschauen? Das zerstört jetzt aber meine komplette Illusion.
Managed Server und die haben auch viele Services wie SSL-Zertifikate oder auch einfach nur Domain-Registrierung. Also bei Hetzner wird wirklich alles aus diesem Bereich geboten und ich bin mega gespannt, das Ganze mir heute mal anschauen zu dürfen. Vor allem bin ich auch gespannt, ob wir unseren eigenen Server hier wieder entdecken.
Leider, so ein paar Sachen hätte ich, also ein paar Sachen fände ich noch ganz gut als Alternative. Also was ich zum Beispiel persönlich gerne sehen würde in Zukunft, also es gibt eigentlich zwei Sachen, die ich in Zukunft vielleicht noch gerne bei Hetzner sehen würde. Das eine wäre Managed Datenbanken, möglichst billig, ja, also halt auf Basis der Hetzner Cloud VMs. Nur, dass es halt für mich mit HA und dem ganzen Shit gehandelt wird. Sie machen das ja jetzt schon mit Load Balancern, allerdings, ja, so eine Datenbank wäre auch nicht verkehrt. Und vielleicht in Zukunft auch ein Managed Kubernetes. Das wäre wirklich eine coole Kombination, weil viele Leute machen das schon selbst. Und das geht auch wunderbar auf Hetzner Cloud VMs. Das heißt, es wäre tatsächlich gar nicht verkehrt, wenn man das Managed anbietet. Ich verstehe aber, dass sie zumindest Managed Kubernetes nicht machen wollen, beziehungsweise auch Managed Datenbanken. Da gehört halt schon einiges auch noch an Know-how dazu. Und wenn man nicht aufpasst, kackt es halt ab und man muss sich dann halt auch um die Updates und alles kümmern, genauso bei Datenbanken und sowas. Also, ja, ich verstehe es. Aber das wären tatsächlich zwei Services, die würden tatsächlich, würden Hetzner noch ein bisschen rausstechen lassen weiter, weil so richtig, richtig günstig, das günstigste, was mir so einfällt, Managed Kubernetes und Datenbanken ist DigitalOcean. Aber das würde tatsächlich dann Hetzner nochmal so einen richtigen Boost bringen, weil dann könntest du wirklich, wenn du jetzt nicht irgendwelche super advanceden Geschichten brauchst, ja, wenn du jetzt irgendwie Cloud Run bei Google brauchst oder irgendwelche, keine Ahnung, Pubs Managed, Pubs Subs Managed, also wenn du nicht diese super advanceden Sachen brauchst, Geo-Replizierung, alles mögliche, was jetzt die großen Cloud-Anbieter anbieten, dann wäre Hetzner tatsächlich richtig gute Alternative, wenn man sich nämlich überlegt, dass bei Google Cloud so mit der kleinstmögliche Kubernetes-Cluster kostet 70 Euro im Monat bei Google. Und das sind, glaube ich, nur zwei kleine Nodes drin. Da kannst du kaum was drauf laufen lassen. Sobald du einen Cluster laufen lassen willst, der auch ein bisschen Workload hat, da bezahlst du mal bestimmt 500 Euro aufwärts. Ja. Und insofern hätte es durchaus seinen Charme, so für, sagen wir mal 20, 30 Euro Einstiegspreis oder 20 Euro Einstiegspreis, dann halt vielleicht auch nur ein 2 bis 3 Node-Cluster aus den allerkleinsten VMs oder wie auch immer. Also ja, das wäre schon cool, ja. Und eine Managed-Datenbank, eine Managed-Postgres wäre auch ultra nice, weil nicht jeder hat das Know-how und die Zeit und den Bock und will den Aufwand betreiben, eine Postgres-Datenbank hochverfügbar in der Cloud zu betreiben. Das wäre cool. Und letztendlich, die Infrastruktur haben sie ja schon. Bei Google ist es ja auch nicht anders. Die Google Kubernetes Cluster bestehen aus ganz normalen Google VMs und also GCP-VMs und die Managed-Datenbanken sind auch ganz normale Compute-Instances. Also das könnten die ja bei Hetzner auch so machen. Das ist im Prinzip eigentlich nur, in Anführungsstrichen, quasi so irgendein Ansible-Skript, was im Hintergrund läuft und das professioniert für einen. Wobei, mit nur, ich sag das absichtlich, weil ist es natürlich nicht, ja. Du musst das im Webinterface einbinden, du musst dich um Updates kümmern, du musst dich um Security-Sachen kümmern, das ist nicht nur. Aber du könntest es automatisch professionieren lassen, ja. Machst du ein Wizard, was weiß ich, Triple Nodes, da und davon. Im Hintergrund wird es dann professioniert, nach 10 Minuten hast du dein Cluster. Wäre extrem nice. Also Managed Datenbank, Managed Kubernetes, wenn die sowas nochmal in Zukunft anbieten würden, das wäre wirklich mega coole Sache.
Decken, weil wir sind ja auch selber bei Hetzner gehostet.
Und vielleicht in Zukunft noch, wenn sie das auch hinkriegen, vielleicht noch irgendeinen irgendein Storage, irgendein Cloud, nennen wir irgendein Cloud-Native Storage, weil irgendwo musst du ja auch dein Kubernetes-Zeug drauf laufen lassen. Das kannst du natürlich mit Local Volumes machen, was aber auch nicht so der letzte Weisheitsletzter Schluss ist. Ja, irgendwas ordentliches Storage-Provider-mäßiges für Kubernetes noch. Schlag das Zeug vor. Ich habe Managed-Datenbanken schon vorgeschlagen, aber das wollten sie nicht machen. Also da haben sie gemeint, das ist aktuell, wäre das nicht geplant. Ja.
Unser Server steht hier in Falkenstein.
Gut, das ist aber auch schon wieder 1,5 Jahre her, aber wie gesagt, ich kann es mir ungefähr ausmalen, da hängt ja ein bisschen was hinten dran. Hetzer kannst du schon in Terraform aufbauen. Das ist gar kein Problem. Es gibt fix und fertige Terraform-Skripts, die dir einen Kubernetes-Cluster bei Hetzner provisionieren und noch mehr. Gibt noch mehr Skripts dafür. Es ist relativ easy. Also es gibt ja schon fertige Skripts dafür, wenn man es nicht selbst machen will. Und deswegen, Hetzner müsste es halt richtig machen, dass im Hintergrund das provisioniert wird. Und ich muss sagen, das Web, ich mag wirklich das Web-Interface von der Hetzner Cloud. Das ist schön schnell und simpel und funktional. Und lässt sich, Usability ist gut, lässt sich gut bedienen. Also so ein schnelles Webinterface würde ich mir auch mal für Google oder Azure wünschen. Gut, die machen aber halt auch eine ganze Ecke noch mehr. Aber das Hetzner Webinterface ist wirklich saumäßig schnell, wie da was angelegt wird. Klick, 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 Server ist da. Du hast ja kaum Zeit, auf die Konsole zu switchen und per SSH die IP zu copy-pasten, dann ist der Server auch schon da. Okay, gucken wir uns das jetzt mal an.
Ich bin mal gespannt, ob wir den wiederfinden, weil ich denke, da ist schon eine ganz schöne Anzahl an Servern hier in diesem Rechenzentrum. Auf jeden Fall gibt es auch sonst jede Menge spannende Themen. Die Server werden hier auch zusammengebaut, das werden wir uns auch mal anschauen. Und hier ist immer weiter angebaut worden, das heißt, man kann auch so ein bisschen nachvollziehen, wie das angefangen hat und wie so ein Rechenzentrum inzwischen aussieht. Und es gibt natürlich auch viele spannende Themen, wie Kühlung, allgemein, wie so ein Server aufgebaut ist und vieles mehr. Ich hätte gesagt, wir gehen jetzt rein, weil es doch ziemlich kalt hier draußen. Wir sind hier genau an der Schneegrenze, wo wir vorher losgefahren sind, lag halt noch eine Menge
Schnee. Patrick, danke schön für den Sub. 46 Monate, das ist extrem. Nice. Michael, wenn du keine IPv4-Adresse hast, wirst du dein NAT nicht auf offen bekommen. Aber mach doch auch nix. Der Kram funktioniert mittlerweile doch auch so. Ich meine, seriously, ich verstehe eh nicht, warum Call of Duty damit jemals Probleme hatte. Man kann das doch ordentlich tunneln. Ja, okay, man konnte damals nicht mit seiner Xbox hosten, aber ansonsten brauchst du doch gar nicht. Das geht doch ohne Probleme. Die Anzeige ist total hängen geblieben. Was macht doch überhaupt keinen Sinn? Also du brauchst das gar nicht. Du verbindest dich von dir zum Server. Ach, bei MW 2009. Ja, das ist richtig. Das stimmt. Wobei auf dem PC gibt's da nicht richtige Server. Ja, das ist das. Okay, da. Pf, keine Ahnung. Gibt es? Weiß ich aber nicht, wie gut das funktioniert. Dedicated Servers on all platforms.
Schnee, hier liegt jetzt kein Schnee mehr, aber es ist wirklich saukalt. Wir gehen jetzt da rein. Ich denke, ich habe auch eigentlich das falsche Outfit an, hier mit Winterjacke, weil ich denke, da drin wird es wahrscheinlich ziemlich warm werden.
Nö. Also, je nachdem. Ich gehe davon aus, dass die ihre Rechenzentren jetzt nicht runterkühlen auf 18 Grad oder sowas. Aber da drinnen wird es wahrscheinlich, auf was werden die Klimaanlage eingestellt haben? 23 Grad, 22 Grad, 23 Grad. Der Trend ging ja die letzten Jahre eindeutig dahin, dass man Rechenzentren wieder ein bisschen wärmer macht. Früher hat man die Dinger immer krass auf 18 Grad und so runtergekühlt, auch im Sommer, was halt ultra viel, also mega viel Energie gekostet hat. Und man hat sich gedacht, ey, die bisschen geringere Lebenszeit der Kisten unter dem Strich ist es halt überhaupt nicht wert, die Energieersparnis, also die Energiekosten und so. Ja, ja, 23 Grad so in dem Dreh,
also. Also wir fahren rein in den Hochsicherheitstrakt. Zieht euch das mal rein, hier mit Stacheldraht überall.
Ja. Wir waren gespannt, ob man sich auch wiegen muss, wie bei, wie auf der Hanauer Landstraße.
Aber hier sind halt natürlich auch wertvolle Daten.
Bist du überzeugt von Windows 11? Nee. Ich bin aber auch nicht überzeugt von Windows 10.
Drin in den Data Centers und Hardware natürlich. Und Hardware-Deals gleich. Sesam, öffne dich. So, also wir haben uns jetzt inzwischen wieder aufwärmen können. Wir haben hier eine komplette Tour durchs Rechenzentrum bekommen und ich kann euch sagen, es werden auf jeden Fall einige spannende Themen heute hier im Video sein. Wir schauen uns einmal die verschiedenen Arten von den Servern an, dann werden wir über die Kühlung sprechen, wir werden über die Stromversorgung sprechen, das ist auch ein sehr interessantes Thema und anschließend kann ich euch auch noch ein Rechenzentrum zeigen, was gerade im Aufbau ist. Das denke ich ist auch sehr interessant und dann schauen wir uns noch die Produktion an und vieles mehr. Also hier wird es auf jeden Fall einige Themen in dem Video geben. Wir sind hier schon mal in einem der Gänge im Rechenzentrum, wie ihr sehen könnt, stehen hier sehr viele MIDI-Towers. Das kennt ihr, das ist quasi...
Aber was fandest du besser? Ich fand 10 angenehmer, aber Windows 11 hat, was meine CPU angeht, ein paar Vorteile. Deswegen benutze ich weiterhin Windows 11.
Klassisches PC-Format. Ich denke, die meisten PCs von euch sind auch in so einem...
Da Hanauer Landstraße wird man echt gewogen, ja. Ja. Also nicht bei Hetzner. Hetzner ist wahrscheinlich... Wahrscheinlich hat Hetzner auch ein paar Router oder Switches stehen in der Hanauer Landstraße. Aber die haben da kein eigenes Rechenzentrum. Also insofern, ja, du wirst gewogen, wenn du da reingehst. Mal hier, ich zeige euch mal, wo das ist. Maps, Google. Hanauer Landstraße, Frankfurt D. Interaction, genau. Ja, hier irgendwo unterirdisch ist das dann. Ich kann mir das immer nicht genau merken. Wobei ich dachte, es ist ein bisschen weiter vorne. Hier ist der Kentucky Fried Chicken. Bisschen weiter. Wo es jetzt genau ist, weiß ich gar nicht mehr so aus der Vogelperspektive. Weißmüllerstraße kommt mir bekannt. Hier. Ich glaube hier irgendwie unterirdisch. Hier irgendwie so unterirdisch. Unterirdisch und erster Stock. Irgendwie hier so müsste das sein. Ja. Ja, und da wird man gewogen, wenn man reingeht. Tatsächlich, ja. Yep. Von wann ist das? 2010, lul. Ja, hier sind sie natürlich nicht. Ja, doch, das kommt mir bekannt vor. Hier musst du dich irgendwie anmelden. Ja, das kommt mir bekannt vor. Warum wird man gewogen? Dass du nicht Sachen drinne ablädst und dich wieder mit rausnimmst. Komm aus Hanau, ja. In der Kleierstraße, da war ich auch schon. Kleierstraße in Frankfurt. Equinix. Früher gab es da Itenos oder sowas, die den Eingang gemacht haben und die hatten so eine furchtbar unfreundliche Frau am Eingang. Itenos in der Kleierstraße. Okay, guck mal weiter.
MIDI Tower drin. Interessanterweise ist hier sehr viel Consumer Hardware bei Hetzner verbaut. Also Hetzner setzt in sehr vielen Servern auf Consumer Hardware. Und das hat unter anderem den Grund, dass diese Hardware halt deutlich preiswerter ist als reine Server Hardware.
Und wenn den Kram wegschmeißt und austauscht, ist es wahrscheinlich der beste Ansatz, so zu fahren. Was sagst du zu dem Rechenzentrumsbau in Schöneck? Das soll ja angeblich auch... keine Ahnung. Nö, habe ich nichts von mitgekriegt. Ja,
von der Leistung, Langlebigkeit und so weiter unterscheiden sich Server-Hardware und Consumer-Hardware aber nicht großartig. MIDI-Tower sind eine von drei Arten von Servern, die hier bei Hetzner zum Einsatz kommen. Es gibt die MIDI-Tower, es gibt 19-Zoll-Racks, also der normale Server-Standard. Und dann hat Hetzner auch noch sein eigenes Rack-System entwickelt. Warum die das gemacht haben und was für Vorteile das hat, das werden wir uns später noch anschauen. Was ich auch sehr interessant finde, das ist mir gerade aufgefallen, wir haben hier zum Beispiel noch einen EX52 NVMe, das ist genau der Server, den wir selber auch benutzen. Also nicht das ist unser Server, aber der EX52, so einen haben wir auch. Und da ist unsere eigene Homepage drauf gehostet. Und wir werden mal schauen, ob wir später noch unseren eigenen Server hier finden werden. Wenn wir jetzt hier gerade noch bei den MIDI-Towern stehen, dann kann ich euch auch mal die Kühlung hier zeigen.
Was ist der blaue Dongle da? Ich vermute mal sowas wie KVM. dass du dich mit einer Tastatur dran anstöpseln kannst, ohne die Tastatur dahin tragen zu müssen?
Das funktioniert nämlich so, dass hier in der Mitte, also quasi vor den MIDI-Towern, wird kalte Luft nach oben gepustet. Die kommt von außen, von außerhalb von den Gebäuden, werde ich euch später auch noch zeigen. Und die wird dann vorne an den MIDI-Towern durch einen Lüfter angesaugt und hier hinten rausgepustet. Das heißt, in der Mitte von diesen Schächten kommt immer kalte Luft nach oben und die warme Luft wird dann hier hinten rausgepustet und steigt nach oben. Und wenn ihr jetzt mal nach oben schaut, dann seht ihr, das habt ihr vielleicht vorher auch schon gesehen, als wir hierher gefahren sind im Intro, die Dächer sind angewinkelt. Das sorgt dafür, dass die warme Luft hier oben aufsteigt und bis nach da oben zieht, wo diese Lamellen sind. Und da kann die Luft dann,
je nachdem, ob die Lamellen
geschlossen sind oder ob sie geöffnet sind, kann sie entweder nach draußen oder sie...
Das sind ja im Endeffekt Regale, wo Server drinstehen, ja. Es ist ganz clever gemacht. Normalerweise hast du im RZ ja, oder was heißt normalerweise? Nur kann man so nicht sagen, ja. Aber es kommt oft vor, dass im RZ quasi so gekapselten Gänge sind. Das ist die warme Seite, das ist die kalte Seite. Und meistens ist dann auch eine Decke hier direkt drüber, am Ende der Schränke, dass du gerade so durchgehen kannst in der Mitte. Aber die müssen natürlich halt auch gucken, dass das preis-leistungsmäßig passt. Ich finde, es ist eine schlaue Konstruktion.
Wird wieder vom Klimasystem angezogen. Dazu werde ich jetzt gleich noch was sagen.
Wir schauen. Und im Zweifelsfall kriegen die da auch noch mehr drauf. Wenn du noch eine Reihe mal irgendwann oben drauf stellen willst, geht das wahrscheinlich auch.
Das Klimasystem an. Das schauen wir uns am besten von oben an. Ihr seht schon, das hat eine ganz schöne Raumhöhe hier. Wir haben es jetzt nach oben geschafft, zumindest mal in den ersten Stock. Es geht noch weiter nach oben hier. Und hier seht ihr schon den Überblick über die ganzen Server. Das sind wirklich eine Menge Server. Und das ist nur eins von den Rechenzentren. Alleine hier in Falkenstein betreibt Hetzner 18 von diesen Rechenzentren. Also da merkt ihr schon, das sind ein Haufen Server. Insgesamt sind es hier 250 bis 300.000 Server alleine an diesem Standort hier. Was man hier unten auch sehen kann, ist, dass hier eben nicht nur MIDI-Tower zum Einsatz kommen, sondern das, was ihr hier unten seht, ist das Hetzner eigene Rack-System. Die haben ihr eigenes Rack-System entwickelt für ihre eigenen Ansprüche. Warum genau, komme ich später noch zu, aber vor allem geht es auch um die Packdichte. Denn ihr seht schon, da passt natürlich viel mehr rein, als wenn man MIDI-Tower verwendet. Die Packdichte, habe ich mir sagen lassen, ist 2,5 mal so hoch. Also man kriegt, wenn man dieses Rack-System von Hetzner verwendet, halt zweimal so viele Server rein, wie wenn man nur MIDI-Tower verwenden würde. Die Kühlung von dem Ganzen habe ich gerade eben schon angeschnitten. Das ist eben so, dass immer zwei Reihen von MIDI-Towern sich gegenüberstehen und dann in der Mitte wird quasi kalte Luft nach oben gepustet bzw. von den MIDI-Towern angesaugt, weil die ja auf beiden Seiten vorne einen Lüfter drin haben und die warme Luft dann nach hinten rauspusten.
Ja.
Die kalte Luft, die vorne angesaugt wird, die kommt von draußen. Ihr seht schon hier an der Seite.
Ich arbeite nicht in Hanau,
ganz, ganz viele Klimaanlagen.
Ich arbeite in Frankfurt.
Also das sind, glaube ich, 18 Stück pro Gebäude. Jedes einzelne von diesen silbernen Kästen hier ist eine Klimaanlage. Das Interessante ist, dass hier erstmal komplett mit der Außenluft gearbeitet wird. Interessanterweise wird hier nämlich 95% des Jahres nicht aktiv zugekühlt oder zugeheizt. Das Ganze funktioniert so, dass die Luft von außen eben hier reingepustet wird und je nachdem, was für eine Temperatur die hat, aktuell ist sie ja ziemlich kalt, wir haben draußen irgendwie -2 Grad gehabt vorher, muss sie auch aufgewärmt werden. Bei den MIDI-Tower-Systemen ist es so, dass die eine Betriebstemperatur von 22 Grad haben. Bei den Rack-Systemen von 24 Grad. Im Sommer liegt die auch noch mal ein bisschen höher. Und dementsprechend wird die warme Abluft, die hier hinten rauskommt aus den Systemen, vermischt mit der Außenluft, um genau die Betriebstemperatur von den Servern zu erreichen.
Okay, das ist Sixhead, wenn sie das ordentlich reguliert bekommen.
Bei ganz heißen...
Spart halt massig Geld für die Klimaanlage.
Tagen kommt dann wieder die Klimaanlage ins Spiel, da sind unten Klimakompressoren drin, draußen sind auch noch große Wärmetauscher und dann wird die Luft eben zusätzlich runtergekühlt. Das ist aber natürlich ein riesen Kostenfaktor, wenn man so ein komplettes Rechenzentrum die Luft runterkühlen muss.
Das ist teuer.
Deswegen hat man hier auch einen relativ kühlen Standort gewählt und eben wie gesagt 95%
des Jahres schlau,
muss hier nicht zusätzlich gekühlt werden, sondern kann man einfach nur die Außenluft hier reinpusten. Durch Zufall sind wir gerade hier dran noch vorbeigekommen. So sehen die Radiallüfter aus, die in der Klimaanlage drin sind. Also das sind schon echt riesige Teile. Gesteuert wird das Ganze über diese Lamellen hier oben. Wenn diese Lamellen offen sind, dann kann die warme Luft nach draußen ziehen. Wenn diese Lamellen sich schließen, dann staut sich die Luft hier oben natürlich an. Wenn man hier mal nach unten schaut, dann sieht man nämlich die Oberseite von dieser Klimaanlage. Und die kann eben, wie gesagt, die warme Luft, die sich schon hier drin befindet, wieder ansaugen, mit der Außenluft vermischen und dann genau die gewünschte Temperatur erreichen. Weil auch die Lamellen oben an dieser Klimaanlage, oben an diesem Klimaschacht, sind verstellbar und können eben geschlossen oder geöffnet werden, je nachdem, ob die Luft mit der Außenluft vermischt werden soll. Wir sind jetzt direkt ins nächste Rechenzentrum weitergewandert und hier stehen schon ganz viele von den neueren Rack-Systemen von Hetzner. Ihr seht es, wenn wir mal von oben hier runter schauen, dass hier einfach wirklich eine viel höhere Packdichte erreicht werden kann. Und dann schaut euch mal an, wie viele Server alleine in einer so einer Reihe drin sind. Das ist wirklich extrem und man sieht auch schon, dass das Kühlkonzept hier sehr, sehr ähnlich funktioniert. Schauen wir uns jetzt aber nochmal aus der Nähe an. Wir sind jetzt mal nach unten gegangen und ich stehe jetzt tatsächlich in einem von den Kühlgängen drin. Rechts und links von mir sind die ganzen Racks, die ihr gerade eben von außen gesehen habt, die vorne die Metallblende dran haben. Und so sieht das Ganze von der Rückseite aus. Das Kühlkonzept ist wirklich
nicht schlecht. Also alles wirklich ordentlich. Klar hast du immer noch so die super Kabelfetischisten, denen auch das nicht reicht. Aber da siehst du schon, da ist System dahinter. Im Endeffekt liegt hier halt irgendwie das Mainboard drinnen, ne? So mehr oder weniger.
Sehr, sehr interessant. Ihr seht, wir sind hier in einem geschlossenen Gang drin. Über uns ist Glas oder Plexiglas, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber es ist eben komplett geschlossen.
Ja, so kenne ich das mit Gang drüber und Tür davor.
Hier unten, wenn man nach unten schaut, sieht man, hier sind so Lüftungsgitter. Und da wird eben die kalte Luft von außen oder je nachdem die vermischte Luft hier nach oben gepustet. Beziehungsweise von den Servern eben
an. Ich fände es interessanter, wenn er die Kisten mal von hinten
zeigt. Habt ihr an der Außenseite gesehen, jedes von diesen Rack-Systemen hat außen einen Lüfter und zieht die Luft entsprechend hier durch, sodass hier ein Sog entsteht und eben die kalte Luft hier reingezogen wird. Muss ich auch sagen, hier drin ist es temperaturmäßig ziemlich angenehm, verglichen mit draußen. Ich würde mal schätzen, dass es hier in diesem Rechenzentrum so um die 30 Grad hat oder sowas. Und hier drin so um die 20 Grad vielleicht, wirklich sehr angenehm auf jeden Fall. Wenn man sich das mal anschaut, dann sieht man eben auch wieder auf...
Okay, ja, guck mal, hier liegt so mehr oder weniger das Mainboard drin. Ja. Und wisst ihr, das mag jetzt für den manch einen unordentlich aussehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, erstens, dass das alles System hat und zweitens, dass das absichtlich so gebaut ist. Also ich gehe davon aus, das ist halt so gebaut, dass du möglichst schnell auch Teile wechseln kannst, dass du nicht erst ausbauen musst, abmachen musst, aufschrauben musst, einbauen musst. Also sprich, du kannst nach Möglichkeit alles, sofern man drankommt, austauschen hier, ohne die Kiste groß auszubauen und sowas. Die scheinen ja auch keine Schienen zu haben. Das ist halt so auf Effizienz gemacht.
Auf den ersten Blick, hier passt wahnsinnig viel mehr rein, als wenn man MIDI-Tower verwendet.
Ja, hier muss man natürlich ein bisschen aufpassen beim Ziehen, dass man nicht den einen Server mit rauszieht, wenn man den unteren rauszieht.
Aber 24 Systeme pro Reihe sind das.
Bin ich gut gemacht.
Und, ich meine, zieht es euch rein, das will ich jetzt nicht nachzählen. Aber das sind einige Reihen hier drin. Ich habe mir sagen lassen, das sind insgesamt über 1400 Systeme, die in einem so einem Kühlgang stehen. Also ja. Das ist wirklich extrem, wie eng man diese Systeme dann unterbringen kann. Wir haben die ganze Tour ja schon bekommen und ich kann euch sagen, ich kann euch nachher zeigen, wie sowas gebaut wird. Das ist nämlich mega spannend, denn die gesamten Rahmen, die gesamte Rack-Konstruktion hier, wird von Hetzner selber an diesem Standort hier gebaut. Und dann können wir eben sehen, wie das Ganze funktioniert.
Ja, das sind halt Blechschränke. Was aber auch gut, spart halt letztendlich auch Geld. Kriegst halt so nicht fertig gekauft.
Das wird nämlich aus einzelnen Modulen zusammengesetzt. Ist komplett modular, das kann hier überall aufgestellt werden. Und das Interessante ist auch der Boden. Wenn man hier unten durchschaut, dann sieht man, wir sind quasi einen Meter über dem eigentlichen Boden von dem Rechenzentrum. Also die gesamte Fläche von der Halle.
Ja, so Doppelboden ist eigentlich vollkommen normal im RZ.
Wie ihr gerade eben gesehen habt, wir waren hier oben, das ist eine riesige Halle, die ist einen Meter nach oben gesetzt worden mit solchen Stelzen, dass unten komplett kalte Luft ist. Also unter dieser gesamten Halle.
Ja, und vor allem, dass du im Zweifel aber was drunter verlegen kannst. Das ist aber eigentlich normal im RZ, das ist eigentlich so gut wie immer doppelter Boden.
Kalte Luft durchgepustet. Entsprechend kann man auch überall in dieser Halle so einen Kühlgang aufbauen.
Frag mich, wie sie es mit den Kabeln gemacht haben, ob die unten durchgehen oder ob sie oben irgendwelche Trassen haben, aber man hat ja eben das Ganze in der Halle gesehen, da war nichts. Also ich vermute mal, es geht auch unten durch den Boden zum größten Teil, die Kabel.
Das ist wirklich mega clever gemacht. Wie genau das aussieht mit diesem, ich nenne es mal doppelten Boden, kann ich euch nachher zeigen, weil es gibt...
Ist ein Meter auch normal oder ist das normal? Es ist normal, glaube ich, ein bisschen weniger. Ich habe mir das noch nie so im Detail angeguckt. Also ja, also doppelter Boden ist ziemlich normal im Rechenzentrum, aber ich glaube, Meter vielleicht eher nicht.
Hier gerade ein Rechenzentrum, was neu gebaut wird. Was ich auch noch sehr, sehr interessant fand, die Information habe ich auch vorher noch bekommen, diese Eigenentwicklung von den Rack-Systemen, die hat nicht nur den Grund, dass man das Ganze ein bisschen enger packen kann, sondern es hat auch was mit dem Energieverbrauch zu tun. Das ist eine komplette Eigenentwicklung, ja. Auch mit den Lüftern hier und dadurch kann
das 50%
Strom eingespart werden.
Und dass du halt auch günstig, Kombination günstiger Hardware, Strom sparen und möglichst viel auf einen engen Raum.
Dann, als wenn man irgendwie so einen MIDI-Tower oder einen fertigen 19-Zoll-Server nimmt. Und was man hier auf der Rückseite auch noch schön sieht, sind eben die ganzen kleinen Lüfter, die hier an jedem Rack-System dran sind. Da habe ich gerade eben schon von gesprochen. Also man braucht hier nicht viel Druck, um die Luft hier wirklich reinzupusten, sondern die Server, die saugen die kalte Luft quasi raus und hier kommt dann
die
eben
Sacken
warme
sozusagen.
Luft raus. Also wenn man die Hand dahin hält, ist schon ordentlich warm, was da rauskommt. Was ihr hier hinter mir seht, sind jetzt die ganz normalen, typischen 19-Zoll-Systeme. Die benutzt Hetzner.
Schlafende Azubis im Doppelboden, okay. Das habe ich noch nie gesehen in irgendeinem Erzähl.
Für Kundensysteme, aber zum Beispiel auch für die Hetzner Cloud.
Also haben hier die kein redundantes Netzteil? Schaut nicht so aus. Aber muss man ja auch nicht unbedingt. Wobei, warte mal. Nee. Aber muss man ja auch nicht unbedingt. Wird halt ausgetauscht, wenn es kaputt ist. Spart Geld. Und Strom und Wärme und alles. Und so oft gehen ja Netzteile nicht kaputt. Ich meine, bei der Menge, ja, bei der Menge, vielleicht haben die auch auf der anderen Seite noch eins, keine Ahnung. Aber trotzdem, bei der Menge geht trotzdem täglich laufend was kaputt. Ja, also ist ja klar, wenn du irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Systeme hast und du auch nur einen 0,01 Ausfall da hat, da ist halt auch trotzdem am Tag mal immer mal was kaputt.
Kommt. Was ihr hinter mir seht, sind jetzt die ganz normalen, typischen 19-Zoll-Systeme. Die benutzt Hetzner für Kundensysteme, aber zum Beispiel auch für die Hetzner Cloud. Also hier in diesen Rechenzentren gibt es alles, MIDI-Tower-Systeme, die eigenen Rack-Systeme von Hetzner, aber eben auch 19-Zoll-Systeme. Wir sind jetzt auch mal hier in den Kühlgang reingegangen. Was auffällig ist, ist, dass hier drin nochmal
Das sieht jetzt eher nach normalen Servern aus. Mit ein bisschen ordentlich Storage drin, hä? Ordentlich Storage-Kram.
Deutlich lauter ist als bei den eigenen Racks von Hetzner. Das liegt vor allem daran, dass diese 19-Zoll-Systeme halt so winzig kleine Lüfter verwenden. Habt ihr gerade eben schon außen gesehen und die drehen halt viel, viel höher. Dadurch, dass diese kleinen Lüfter halt auch so extrem hoch drehen, ist es so, dass die Systeme auch deutlich mehr Strom verbrauchen. Man unterschätzt es, wie viel Strom so ein kleiner Lüfter verbrauchen kann. Ich habe mir sagen lassen, dass teilweise so ein kleiner Lüfter bis zu 60 Watt Strom verbrauchen kann. Also teilweise ist es bei Servern so, dass der Lüfter mehr Strom verbraucht als der eigentliche Server an sich. Das ist eben auch einer der Gründe, warum Hetzner seine eigenen Racks entwickelt hat, um diesen Stromverbrauch
jetzt geht's ab im Hintergrund, hört mal.
Zu minimieren. Jetzt ist hier einer ordentlich gestartet neben mir. Okay, gehen wir mal weiter. Was auch noch ein sehr interessantes Thema ist, ist natürlich die Stromversorgung von dem Ganzen. Weil so viele Server verbrauchen natürlich auch eine Menge Strom. Ja. Ein Rechenzentrum alleine verbraucht 1,2 Megawatt oder ist auf 1,2 Megawatt spezifiziert. Das sind 1,2 Millionen Watt. Das muss man sich mal vorstellen.
Ordentlich.
Und das ist eben so ausgelegt, dass es bei durchschnittlicher Auslastung der Fall ist. Wenn man jetzt mal überlegen würde, wenn jeder Server hier zu 100% ausgelastet wäre, dann wäre das natürlich noch mal deutlich mehr. Aber in der Realität kommt das natürlich gar nicht vor. Trotzdem, wir haben hier 18 Rechenzentren, jedes davon 1,2 Megawatt. Das ist schon wirklich eine ganz schöne Hausnummer. Da jedes Rechenzentrum aber ja die gleiche Grundfläche hat und die gleiche Größe und 1,2 Megawatt quasi die Obergrenze sind, versucht man die Rechenzentren so effizient wie möglich auszustatten. Das heißt, man mischt MIDI-Tower mit diesen eigenen Rack-Systemen und mit 19-Zoll-Systemen. Die haben ja alle eine andere Packdichte, um die Fläche eben so gut...
Das Wort Packdichte gefällt ihm, oder?
...möglich auszunutzen. Denn wenn man nur die eigenen Rack-Systeme verwenden würde, die ja eine extrem hohe Packdichte haben, dann würde halt die halbe Fläche leer stehen. Thema Stromversorgung ist in einem Rechenzentrum natürlich besonders wichtig. Und da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Strom halt auch mal ausfällt oder die Spannung abfällt, sind hier natürlich riesige USVs verbaut. Die sorgen im Notfall dafür, dass das gesamte Rechenzentrum bis zu 15 Minuten weiterhin mit Strom versorgt werden kann. Und falls ihr euch fragt, was...
15 Minuten ist ganz schön lang.
Was passiert nach den 15 Minuten?
Dann geht ein Dieselgenerator an.
Es gibt auch noch einen riesigen Dieselgenerator, der bis zu 3 Tage lang...
Dir gefällt das Wort excellent. Oh, mir gefallen noch mehr Wörter, aber excellent ist auf jeden Fall dabei.
...mit Strom versorgen kann. Den werden wir uns gleich auch noch anschauen.
Excellent.
Hier hängen auf jeden Fall riesige Batterien dran. Die zeige ich euch jetzt. Hier sind wir jetzt im Batterieraum und ihr seht schon, da sind wirklich...
Das haben wir schon mal beim Bauer gesehen vor 2 Jahren oder so.
...Megawatt für 15 Minuten leisten zu können. Die 15 Minuten sind auch absolut ausreichend, weil es eben diesen Dieselgenerator gibt. Der braucht so um die 20 Sekunden zum Anlaufen. Also hier wurde alles wirklich ausreichend bedacht. Und wenn man sich das mal anschaut, bei diesen Zellen hier, du kannst ja mal reinkommen, das sind alles riesige 2-Volt-Zellen, die in Reihe geschaltet sind. Und die sind auch durchnummeriert, sind insgesamt 240 Stück hier pro Regal.
Top-Ecke.
Das heißt, das USV arbeitet mit 480 Volt. Also hier stehen wir jetzt vor allem von den Dieselgeneratoren. Das ist ein 16-Zylinder-Dieselaggregat und das kann 2 Megawatt.
Das ist bestimmt sowas, was die sonst im U-Boot haben.
Leisten, also nochmal deutlich mehr als ein Rechenzentrum benötigen würde. Und
wobei, ich glaube, sowas haben die nicht im U-Boot, oder?
Jedes Rechenzentrum hat so einen Teil. Also hier ist schon wirklich für Stromversorgung selbst im absoluten Notfall gesorgt. Das Ganze läuft dann für 2 bis 3 Tage komplett autark. Da hinten sind riesige Tanks mit insgesamt 60.000 Litern. Die sind aber jeweils für 2 Aggregate, also stehen 30.000 Liter Diesel für ein Aggregat im Notfall bereit. Was wir hier draußen jetzt auch sehen können, sind eben diese riesigen Wärmetauscher, die, wenn es mal wirklich warm draußen wird,
das haben wir beim Auer auch schon gesehen,
die Klimaanlage drin die Temperatur runterkühlen kann. Und genau dafür sind die eben da. Aber wie gesagt, 95% des Jahres laufen die sowieso nicht. Wir sind jetzt gerade in einer der Hallen, die im Aufbau ist. Und ihr seht hinter mir, das finde ich sehr interessant, das ist so ein Rack-System im Aufbau quasi.
Und hey, bei Hetzner kann man sich doch auch so Co-Location-mäßig einmieten, hä? Was kostet das eigentlich? Ah, okay. Je nachdem, was man machen will, ist das vielleicht gar nicht verkehrt. Ja. Erstmal 120 Euro, um sein Raspberry Pi ins Rack zu stellen.
Da sieht man, wie schön modular das Ganze ist. Ein Modul ist immer aus 6 so Reihen zusammengesetzt und 5 solche Module ergeben dann eben einen ganzen Kaltgang. Hier kann man auch nochmal einen Blick reinwerfen und dann sieht man schön, wie das Ganze kühltechnisch funktioniert. Das ist eben ein so ein Rack-System. Und hier sieht man, hier sind nochmal zusätzliche Lüfter drauf für den RAM.
Nee, Leute, da ist nichts redundant. Ist das da hinten noch ein Netzteil? Oder ist das einfach nur das Storage? Das hier dürften Festplatten sein, oder? Nö, das ist ein ganz normales... Ich würde auch sagen, wie das Netz, das ist ein ganz normales Consumer-Netzteil. Wenn es halt ausfällt, fällt es aus. Dafür ist es günstiger, wird schnell rausgezogen, umgebaut, nächster rein, geht wieder ein paar Minuten später. Ist doch in Ordnung. Kann auch alles in einem sein. Kann, aber irgendwie glaube ich es nicht so richtig.
So würde das Ganze natürlich nicht funktionieren, deswegen kommt...
Weil in einem ist halt ein bisschen doof, die kannst du dann trotzdem nicht getrennt tauschen.
Hier, wenn es nicht voll bestückt ist, blenden rein. Hier ist dann nochmal eine Metallplatte drauf, damit das Ganze dann eben vom Airflow funktioniert. Was ich auch sehr interessant finde, ist, dass diese Rack-Systeme eben komplett hier gefertigt werden. Hetzner hat ja mehrere Standorte und...
Ich würde sagen, ganz schön gute Packdichte, oder? Platinzahl, danke schön für den Satz.
Unter anderem einen in Helsinki und auch die Serversysteme werden hier gebaut und dann dorthin verschifft und die Produktion werden wir uns nachher auch noch anschauen. Was man jetzt hier bei diesem in Anführungszeichen unfertigen Kaltgang ganz gut zeigen kann, ist der Boden. Denn das sind alles diese Bodenplatten. Wir sind auch hier quasi 1 Meter erhöht, aber die könnte man einfach rausnehmen und dann würde hier eben die Belüftung funktionieren. Da dieses System noch im Aufbau ist, sind die Platten eben noch drin, aber so einfach funktioniert das hier. Und wenn man hier nochmal zur Seite schaut, dann sieht man, das könnte man eben in der ganzen Halle machen. Also man ist hier maximal flexibel, wo man eben diese Kaltgänge aufbaut, weil man einfach überall diese Platten rausnehmen kann. Hier sieht man das zum Beispiel schon ganz schön. Hier sind die Bodenplatten schon ausgetauscht worden und dann funktioniert das Ganze eben mit der Kühlung schon. Hier sind wir jetzt in einer Halle, die noch komplett im Bau ist, wie ihr sehen könnt.
Klar, warum nicht? Klar, warum nicht? Wenn du Sachen hostest, die Mission Critical sind, dann garantiert dir auch bei Azure und Google keiner, dass deine VM nie ausfällt. Da musst du dich selbst drum kümmern. Oder du bezahlst dafür, dass die Sachen Zonen, Regionen oder georedundant aufgebaut werden. Ja, das musst du da auch machen. Man, die können ja alle nicht zaubern. Das kannst du da auch machen. Musst du halt 3 solcher Kisten mieten.
Also hier steht noch gar nichts drin. Hier fehlt noch der Boden und hier sind auch die Klimaanlagen zum Beispiel noch nicht drin. Und auch hier kann man diese Bodenkonstruktion, kann man sich nochmal sehr schön anschauen. Also das ist echt guten Meter, wo alles auf so Stelzen steht. Und da unten wird dann quasi die kalte Luft durchgezogen, die von außen kommt oder eben mit der Luft vermischt worden ist, je nachdem.
Wie on Box, 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 Rocks, da pennen die Azubis drin bei euch oder wie ist das?
Und was auch interessant ist, es sind ja teilweise mehrere verschiedene Systeme in einem Rechenzentrum untergebracht, also MIDI Tower, 19 Zoll und Rack-Systeme, die unterschiedliche Betriebstemperaturen haben. Und dann wird es unten natürlich abgegrenzt. Also es ist schon so, dass man auch sagen kann, die Hälfte von dem Raum soll irgendwie 22 Grad Luft bekommen und die andere Hälfte 24.
Ich stelle es mir da unten eigentlich gar nicht mal so übel vor. Da hast du deine Ruhe, musst du halt so ein Ohrgehörschutz aufziehen und da hast du relativ sicher keine Tiere oder sowas. Also das dürfte sehr ungezieferfrei sein. Ansonsten sind ja so enge Gänge immer so ein Ding. Da sammelt sich ja immer Ungeziefer, aber da ist wahrscheinlich nicht. Da ist nichts drinne.
20 Grad, das ist alles möglich und ist echt clever gelöst worden. Was ich auch interessant finde, ist, dass man sieht, dass das selbst hier schon bedacht worden ist, weil die Wände sind einfach nur zur Hälfte gestrichen worden. Also hier hat man auf jeden Fall auch gewusst, wo man die Kosten einsparen kann, weil der Boden, der kommt ja nachher hier hin. Und da hat man sich gedacht, okay, dann müssen wir hier unten eigentlich gar nicht streichen. Ihr seht schon,
Pfeifen.
Leute, wir gehen jetzt in den Hardware-Bau rein. Hier wird natürlich die ganze Hardware zusammengebaut. Hier im Hardware-Bau entstehen die ganzen Server. Ihr seht schon hier Hardware-Assembly. Da gehen wir jetzt rein und dann kann ich euch das Ganze mal zeigen. Und ihr seht schon, wenn wir hier einen Blick reinwerfen, hier ist wirklich viel Hardware da in den ganzen Regalen. Falls ihr euch
Ja
fragt,
gut, ich
was mit
meine, er ist Hardware-Deals,
den
da
ganzen alten Servern
passt das
passiert,
ja.
also falls sie nicht mehr gebraucht werden, ihr kennt das ja schon bei uns aus den Pre-Rolls, es gibt bei Hetzner auch die Serverbörse. Also wenn sich jemand einen Server bestellt hat und der braucht den nicht mehr, dann geht er in die Serverbörse rein und dann kann man für günstige Preise sich auch einen gebrauchten Server mieten. Falls sie aber so alt sind, dass es einfach keinen Sinn mehr macht, auch aus Effizienzgründen und so, den Server nochmal anzubieten, selbst in der Serverbörse, dann gehen die Sachen hier ins Recycling. Hier werden die Server dann auseinandergebaut
Erstmal
und dann
ordentlich
werden die
geschrottet
Kalorien,
alles.
sprichwörtlich, recycelt oder dann eben
Und
nochmal
die,
günstig
beziehungsweise die Festplatte muss halt geschrottet werden.
weiterverkauft. Hier zum Beispiel sehen wir eine ganze Menge CPUs, also ich meine in so einem Rechenzentrum, ich habe es ja vorher schon gesagt, 250 bis 300.000 Server alleine hier, da ist halt einfach eine ganz schöne Masse an Hardware da. Wenn ich mal hier drauf schaue, das ist einfach ein kompletter Tray voll mit i7-990X und hier unten geht es direkt
Oh,
weiter.
schon ein
Schaut
bisschen.
euch mal an,
Sind halt 5 Jahre alt.
viele CPUs das sind. Die sind alle komplett gefüllt. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel Intel Xeon E3 1271 V3. Also hier ist CPU-mäßig nochmal viel, viel mehr los als damals, als wir Dubaro besichtigt haben. Und da war ich schon mega beeindruckt von der
Wen haben die besichtigt?
Masse an CPUs, die da rumlagen. Das hier
Sebaro?
ist nochmal ein komplett anderes Level. Und wir sind hier nur im Recycling. Wir gehen jetzt mal gleich in die Produktion rein, da wo die neuen Sachen rumliegen. Auf dem Weg zur
Dubaro?
Produktion sind wir gerade noch
Noch
bei
nie
einer
gehört.
sehr interessanten Stelle vorbeigekommen. Und zwar ist das hier ein Festplattenschredder. Wir haben hier einen für SSDs und einen für HDDs. Und tatsächlich,
Ja, sowas war klar, ne? Das braucht man.
bei Hetzner sind ja auch intern viele Festplatten im Einsatz. Und dieser Schredder ist für interne Verwendung. Also die eigenen Festplatten werden tatsächlich geschreddert. Wir werden jetzt auf jeden Fall uns gleich mal anschauen, wie so eine Festplatte geschreddert wird und was da dann unten rauskommt aus dem Schredder.
Nee, die Hand nicht so weit reinstecken.
Also hier haben wir dann das fertige Produkt, so sieht das aus. Also ich glaube nicht, dass man selbst hier
Da
irgendwelche Daten
wird nichts
noch mehr
restored,
herstellen
nee.
könnte. Aber Tobi, du kannst ja versuchen, das Puzzle noch zu lösen heute. Also gut, ich hätte gesagt, wir gehen jetzt in die Produktion und dann zeige ich euch mal, wie es da aussieht. Also hier sind wir jetzt in der Produktion angekommen und ihr seht schon, hier ist wieder jede Menge Hardware, was mir direkt hier ins Auge gefallen ist. Schaut mal, hier wirklich ein kompletter Tray voll mit AMD EPYC CPUs, EPYC 7502P und rechts daneben noch viel interessanter. Hetzner verbaut hier auch ARM-CPUs. Das hier ist die Ampere Ultra. Auf jeden Fall hier auch ein kompletter Tray davon. Roman hat so eine ja sogar schon mal geköpft. Also vielleicht kennt ihr diese CPU schon. Ansonsten gibt es hier auch noch andere sehr interessante Sachen. Zum Beispiel dieses Mainboard hier. Und zwar lässt Hetzner seine eigenen Mainboards nach eigenen Spezifikationen von Asus entwickeln und auch fertigen. Das hier ist zum
Asus.
Beispiel ein Pro WS 665 Ace. Das kann man so gar nicht irgendwie im freien Handel kaufen, sondern das ist, wie gesagt, von Hetzner bei Asus in Auftrag gegeben worden. Und man kann wirklich, also das wissen wahrscheinlich die meisten gar nicht, seine eigenen Mainboards auch bei so einer Firma wie Asus in Auftrag geben.
Gut, wenn man Hetzer ist und tausende von Mainboards bestellt,
Wenn
wahrscheinlich,
man da
ja.
dann eine, ich nehme mal an, fünfstellige Stückzahl abnimmt, dann machen
Ja.
die auch eigene Boards für einen. Was hier sehr interessant ist, wenn man sich das mal anschaut, wir haben hier super hochwertige Spannungswandler drauf. Ich habe mir das natürlich gerade erzählen lassen, sonst müssen wir jetzt hier den Kühlkörper abschrauben. Und zwar sind es die Spannungswandler aus einem Asus Strix B650F Gaming Mainboard. Also wirklich richtig qualitativ. Asus Strix B650F Gaming Mainboard, also wirklich richtig qualitative Teile. Und ich meine, ist klar, wenn man so ein Mainboard in einem Server einsetzt, dann legt man da natürlich Wert drauf. Zum einen, dass es sehr effizient ist und zum anderen, dass es sich gut kühlen lässt, weil bessere Spannungswandler erzeugen aufgrund der höheren Effizienz nicht so viel Abwärme. Und deswegen
Ja, das
reichen
klingt
auch so
logisch.
vergleichsweise kleine Kühlkörper dafür aus. Finde ich wirklich sehr, sehr interessant, dass man da so einen Weg geht. Und was auch sehr cool ist bei dem Mainboard, das kennen wahrscheinlich auch die wenigsten von euch, das hier sind OcuLink-Anschlüsse. Das kommt auch aus dem Serverbereich und die hängen quasi direkt am PCI Express dran. Das ist B650, das heißt, wir haben 28 PCI Express Lanes.
Was für Links?
Gehen ja 16 hier zu unseren PCI Express Slots, also zum Beispiel für eine Grafikkarte. Und dann gehen jeweils 4 hierhin zu dem OcuLink-Anschluss und 4 zu dem OcuLink-Anschluss. Und so kann man dann eben mit einer Verlängerung und einem entsprechenden Adapter eben alle möglichen PCI Express Geräte hier anschließen, ohne dass man sie direkt aufs Mainboard stecken oder eben anschrauben muss. Was natürlich auch auffällig ist.
Okay, das haben wir noch nie gesehen.
Die Anordnung von den RAM-Slots, die sind nicht, wie man es normalerweise kennt, irgendwie rechts vom Sockel, sondern die sind oben drüber. Ich werde euch das einfach gleich mal zeigen, wenn es im Server eingebaut ist, dann seht ihr, warum das so angeordnet ist, denn so funktioniert einfach die Kühlung viel besser. Das hier ist so ein OcuLink-Adapterkabel. Das ist für den Anschluss, den ich euch gerade auf dem Mainboard gezeigt habe. Und das ist OcuLink auf U.2 für eine NVMe-SSD. Die sehen so aus. Die kennt ihr wahrscheinlich aus euren klassischen Consumer-Systemen nicht, weil das ein Serverstandard ist. Und dann kann man eben mit ein bisschen Verlängerung dazwischen einfach die SSDs direkt an PCI Express anschließen, ohne dass man das irgendwie in einen PCI Express-Slot einbauen muss oder einen M2-Slot braucht und das jedes Mal direkt auf dem Mainboard festschrauben muss.
Macht Sinn.
Das Ganze geht dann sogar so weit, dass es auch solche PCI Express-Adapterkarten gibt. Hier haben wir jetzt 4-mal OcuLink drauf und dann kann einfach die CPU diese 16 PCI Express-Lanes in 4x4 Lanes aufsplitten. Und so könnte man zum Beispiel 4 von diesen Adaptern hier nochmal anschließen und so erreicht man es eben, dass man noch viel mehr Laufwerke an sein System anschließen kann. Wir haben jetzt zufällig übrigens die
Frage Storage.
GT710. Die Karte hat bei uns ja auch schon viel Aufmerksamkeit auf dem Channel bekommen. Das hier bei Hetzner, das sind die Leute, die diese Grafikkarte kaufen für den Serverbereich. Die GT710.
Also ich habe gerade mal... Na gut, da muss ja irgendwas rein. Onboard wird da nichts sein. Und das ist wahrscheinlich die billigste, sparsame Grafikkarte, die man so findet. Ich meine, bisschen Grafik-Output brauchen die Dinger halt im Zweifelsfall mal, wenn du dran musst.
Ich habe mal nachgefragt, warum die hier so viele GT710s haben.
Auf der anderen Seite, warum brauchen die überhaupt einen Grafik-Output?
Und es ist tatsächlich so, dass das immer noch somit die günstigste Lösung ist, um in einen Server, der halt keine Grafikeinheit hat, trotzdem irgendwie noch einen Grafik-Output zu bekommen. Es gibt auch noch eine sehr interessante andere Möglichkeit. Das wird mir auch gerade gezeigt. Das hier sind M.2 Grafikadapter. Sowas gibt es auch. Hier wird dann quasi so ein Kabel noch drauf gesteckt. Ihr seht es hier. Und dann kann man da auch über VGA einfach Bild ausgeben. Das ist aber tatsächlich deutlich teurer als eine GT710. Ja. Auf der Gegenseite braucht so ein M.2-Adapter natürlich deutlich weniger Strom. Aber eine GT710 lohnt sich wohl aus Kostensicht trotzdem immer noch mehr als sowas. Finde ich sehr interessant. Ansonsten hinter mir seht ihr auf jeden Fall schon mal die Serverproduktion. Da werden wir jetzt mal reinlaufen. Und hier werden tatsächlich die gesamten Server, die ihr hier im Rechenzentrum seht, die werden hier zusammengebaut. Also egal, ob es MIDI-Tower-Systeme sind oder eben die Rack-Systeme.
Wir haben jetzt gesagt, okay, wir tun jetzt mal kurz beschäftigt, wenn die hier durchlaufen und filmen.
Alles wird hier gebaut und ich hätte gesagt, wir schauen uns so einen Server mal an. Hier haben wir die RAM-Slots eben so horizontal angeordnet. Und das sorgt einfach dafür, ihr seht ja hier hinten.
Sieht halt aus wie ein Billigrechner von 1995, das Ding, ne?
Ist der Lüfter.
Aber ist es nicht.
Aus dem Server quasi rauszieht. Und das ist einfach deutlich besser für den Airflow und deutlich besser für die Kühlung.
Da sagt man, sieht wirklich aus wie ein China-Billigrechner aus noch von 1995.
Kommt ja dann so eine Abdeckung drauf, wie ihr es hier seht, und dann ist einfach die Kühlung deutlich besser, wie wenn die irgendwie den Airflow blockieren. Genau, und hier werden, wie gesagt, die ganzen Server produziert, die hier im Rechenzentrum stehen und zum Beispiel auch teilweise die, die in Helsinki stehen und auch die, die in den USA stehen teilweise. Diese ganze Produktion ist ja, wenn man das zum Beispiel mal mit Dubaro oder so vergleicht, wo wir auch schon vor Ort waren, relativ klein. Und ich habe mal nachgefragt, wie viele Systeme hier maximal gebaut werden können. Und es sind tatsächlich bis zu 1500 Server, die hier pro Woche gebaut werden können. Und das
hast was zu tun.
Obwohl das hier maximal 10 bis 20 Arbeitsplätze sind. Das liegt halt einfach daran, dass so ein Server deutlich einfacher zusammengebaut ist als irgendwie ein Gaming-PC oder so. Ich meine, wir haben uns das ja gerade angeschaut. Das ist halt so ein...
Ja, und dass die Leute halt auch Übung haben, ne? Aber es ist halt auch drauf ausgelegt. Es ist halt wirklich so gebaut. Easy auszutauschen, easy zu bauen, easy einzubauen, easy zu warten. Das ist alles schon durchdacht.
Ja, irgendwie Open Frame oder Open Box und keine Abdeckung drauf und so weiter.
Ja, guck, die SSDs da oben rechts, oder? Ich glaube, das sind die SSDs. Kannst halt einfach rein, rausziehen.
Halt echt nur Mainboard, Netzteil, dann noch, keine Ahnung, Festplatten und so, die angeschlossen werden und nicht irgendwie großartig noch was mit RGB und 20 Lüftern und AIO-Wasserkühlung. Deswegen reicht so eine vergleichsweise kleine Produktion tatsächlich aus, um alle Server, und es sind ja 250 bis 300.000 an der Zahl, die hier stehen, komplett hier selber im Haus zu bauen. Hier haben wir jetzt zum Beispiel einen kompletten Wagen voll mit fertig gebauten Open-Box-Systemen. Hier sind tatsächlich Altra Q8030 drin, also die ARM-basierten CPUs mit 80 CPU-Kernen. Und hier eben ein ganzer Wagen voll. Muss mal überlegen, was der Wagen hier wert ist. Ich glaube, eine CPU kostet hier allein irgendwie 4.000 Euro oder 4.
Also das Teuerste, was ich mal über die Straße gefahren habe in Frankfurt, war ein Wagen voller Load-Balancer, wo... Ich weiß es gar nicht genau, was das Stück gekostet hat. 5.000 Euro oder sowas. Also so Appliance, so Load Balancer Appliance war das. Da hatten wir einen Wagen voll. Das waren jeweils zwei HE-Kisten. Und da weiß ich noch, da bin ich mit dem Felix rübergelaufen über die Straße und die Straße geht schepp und wir hatten nur so einen billigen Bollerwagen im Endeffekt. Also nee, noch nicht mal so einen billigen RZ-Wagen. Kennt ihr die? Also Wo die Sachen, wenn du die drauflegst, auch runterrutschen, ja. Da hatten wir irgendwie 4 oder 5 von diesen Load Balancer liegen, irgendwie 30, 40, 50.000 Euro das Stück. Weiß nicht, wahrscheinlich waren es eher 30 damals. Das war auf jeden Fall teuer. Also wir sind da bestimmt mal mit 150.000 Euro oder sowas irgendwie rumgelaufen. An Servern. Und die Straße war schepp. Da musste immer permanent einer auf der linken Seite laufen und gucken, dass nichts runterrutscht. Das war äußerst abenteuerlich. Ich würde wahrscheinlich keinen mit 150, 200.000 Euro über die Straße laufen lassen. Mit so einem wackeligen Ding, wo dann auch schon mal was runterrutscht.
Viereinhalbtausend Euro und hier ist einfach eine ganze Palette drauf. Also nehmen wir den Wagen jetzt mit, hätte ich gesagt. Das Ganze hier kennt ihr vielleicht schon aus Romans Video. Das ist sozusagen die Festplatten-Teststation, nenne ich es jetzt mal. Die ganzen Server, die hier aufgebaut worden sind, sind tatsächlich nur dazu da, um Festplatten zu testen. Hier hat man sein eigenes System dafür entwickelt. Ihr seht es, hier sind kleine LEDs an den Festplatten dran. Wenn die so langsam blinken wie hier, dann bedeutet das, dass die Festplatte jetzt gerade getestet wird. Wenn sie schnell anfangen zu blinken, sehe ich jetzt aktuell glücklicherweise keine, dann bedeutet das, dass diese Festplatte defekt ist und wenn sie aufhört zu leuchten, dann ist der Test abgeschlossen. Und ihr seht es schon, ich meine, bei 250.000 Servern gibt es natürlich auch eine Menge an Festplatten.
Ja.
Und das heißt nicht, wow, der startet hier durch. Und das heißt nicht, dass alle Festplatten, die hier sind,
kaputt
sind,
ab gleich.
Sondern das sind einfach nur
gleich
Festplatten,
fliegt der Schrank
geprüft werden,
durch die Decke,
weil eventuell ein Defekt vorliegt. Auf der anderen Seite das Ganze einfach nochmal für SSDs. Und jetzt hätte ich gesagt, gehen wir mal auf die Suche nach unserem eigenen Server. Also, wir haben tatsächlich unseren Server gefunden. Hier rechts oben steht er. Ist ein EX52 NVMe. Habe ich vorher schon gesagt, mit i7 8700 und einem Z370 Gaming Plus Board. Also wie gesagt, hier kommt eben auch viel Consumer Hardware zum Einsatz. Und auf diesem Server läuft tatsächlich unsere komplette Homepage, also die Schnäppchenseite.
Ist das der Bauer eigentlich? Was macht der da hinten? Ich glaube, der sieht ihm einfach nur ähnlich. Ich glaube nicht, dass er das ist, oder? Ist er das?
Die ganze PC-Konfiguration, unser Forum und auch unser Link-Shortener, alles läuft über diesen Server.
Ich glaube, der hat einfach nur gewisse Ähnlichkeit. Warum sollte dann irgendwelche SSDs reinstecken?
Und ich kann sagen, wir sind jetzt schon seit 6 oder 7 Jahren bei Hetzner. Ich meine, es sind 8700. Das heißt, aus der 8. Intel-Generation. Ihr könnt euch vorstellen, wie lange dieser Server schon läuft. Und wir hatten echt noch nie ein Problem. Also ich kann wirklich aus reinem Gewissen auch Werbung für Hetzner machen, weil wir sind halt einfach selber hier Kunde und wir zahlen auch für unseren Server. Auf jeden Fall seht ihr, wir haben einen von den Servern, die in dem Hetzner-eigenen Rack-System drin sind. Und ja, das ist unser Server. Wenn unsere Homepage mal down ist, dann wisst ihr, wo das Problem liegt. Wir sind jetzt auch gerade noch in einem sehr interessanten Teil hier bei Hetzner. Und zwar sind wir im Cage. Hier wird man auch direkt schon begrüßt von so einem Top-Secret-Schild, weil hier werden die neuen Produkte bei Hetzner quasi ausgetüftelt, ausgearbeitet und hier werden natürlich auch Sachen getestet, die noch gar nicht released worden sind und so weiter. Deswegen müssen wir beim Film ein bisschen aufpassen, dass wir nichts zeigen, was man nicht zeigen darf. Ich zeige euch jetzt aber die neuen Server, die Hetzner angekündigt hat. Und zwar wurden die hier alle schön für uns schon aufgebaut und da kann ich euch auch mal zeigen, wie so ein Server aufgebaut ist.
Okay Leute, da ist nichts redundant am Netzteil, aber das habe ich auch schon gedacht. Und das ist auch für den Anwendungszweck, wahrscheinlich würde ich es auch so machen, ja. Ich meine, du musst dir halt dann mehr als eine Kiste kaufen, wenn du wirklich sicher sein willst, dass es auch mal ein Netzteil defekt ab kann.
Das haben wir teilweise vorher schon in der Produktion gesehen, aber hier könntest du uns noch mal ein bisschen besser anschauen.
Der RAM geht durch Netzteil. Nein, 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 nein. Das hier ist das Netzteil, das hier sind Kühlrippen. Der RAM geht da durch, dass er gekühlt wird, höchstwahrscheinlich. Das, also hier, ich vermute mal, hier ist der Lüfter. Das ist quasi wie nennt man das? So ein Luftgang. So hier zieht die Luft durch. Der Airflow geht da drüber, ja. Genau, der Airflow, das ist das Wort, was ich gesucht habe, ja. So, und das ist halt, dass der RAM gekühlt wird. Und da sind dann wahrscheinlich auch die CPUs drunter.
Das Ganze muss man sich so vorstellen, wenn wir drin in so einem Kühlgang stehen, dann sieht man quasi diese Seite von einem so einem Rack und hier sind die ganzen Kabel angeschlossen. Die Rückseite, da wo ihr die ganzen Lüfter gesehen habt, das ist diese Seite hier und entsprechend sind hier halt auch solche Luftkanäle drauf. Da wird dann
Luftkanäle, das ist das für maximale Packdichte. Ja, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Luftkanal.
Die Luft einfach hier durchgezogen durch das gesamte Gehäuse. Und so funktioniert auch die Kühlung. Das hier ist der neue EX44-Server. Da ist ein i5 13500 drauf. Das ist ja auch so ein bisschen ein Geheimtipp. Ich meine, er hat 6 Kerne plus 8 Efficiency-Kerne und kostet deutlich weniger bei gleicher Kernkonfiguration wie ein 13600K oder so. Auf jeden Fall im Serverbereich auch, wie es scheint, ein Geheimtipp, weil das ist auch ein ziemlich guter Preis-Leistungs-Server. Was wir hier sehen,
ist, gemacht,
wir
nice.
Noch ein Consumer-Board hier
Zeig
drauf
mal.
Haben.
Kurz Pull-Request checken. Pull-Request. Oh, das ist eine gute Idee, dass du checkst, ob die Datei da ist. Ob das ausführbare, also ob das Programm zum Background-Setzen da ist. Nice, nice. Sehr gute Idee. Bau am besten mal ein. Ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hast. Ach nee, du machst ja schon plus zwei. Ne? Dass der nicht zu Sunrise anfängt, sondern schon eine Stunde vorher halt dann damit.
Entsprechend
oder eine
haben
halbe
wir
Stunde oder was auch immer.
Ganz normal angeordnet. Also rechts vom Sockel in vertikaler Bauweise hier. Nichts Spektakuläres jetzt irgendwie vom Aufbau. Worüber wir auch noch sprechen können, sind die Netzteile. Denn Hetzner lässt, so wie auch bei den Mainboards teilweise, auch die Netzteile custom anfertigen, also nach eigenen Spezifikationen. Was hier
wie wird bei den VMs ausgewählt, ob man P- oder E-Cores bekommt? Ich bin mir nicht so sicher. Ich gehe mal ganz stark davon aus, du kannst das im Vorfeld fest auswählen, wenn man das macht. Ansonsten wird halt deine VM gescheduled von deiner Virtualisierungssoftware, so wie es gerade passt. Aber man kann das bestimmt pinnen, wenn man will. Weiß ich nicht, ob sie das machen.
Was relevant ist natürlich die Kabellänge. Das Ding ist, wenn wir bei uns auf dem Channel solche Netzteile zeigen, die halt einfach nur so silbern sind und dann irgendwie mit Senf kabeln, dann kommt schnell irgendwie der Eindruck auf, hey, das ist irgendwie ein China-Böller oder sowas. Das ist aber nicht der Fall. Diese Netzteile hier...
Hättest du da bestimmt Großkunde bei AliExpress für Netzteile.
Zum Beispiel werden bei FSP gefertigt, bei FSP lässt zum Beispiel auch Be Quiet fertigen. Und ich meine, hier im Rechenzentrum kommt es am Ende auf jeden Cent und jeden Watt an. Dementsprechend sind hier natürlich auch hochwertige und effiziente Netzteile verbaut. Das Ganze sieht man zum Beispiel auch daran, wenn man sich mal dieses Netzteil hier anschaut, da sieht man hinten an der Typenbezeichnung, ist das mit HZ gekennzeichnet. Das steht in dem Fall für Hetzner. Also wenn ihr diese Seriennummer googelt oder irgendwas, dann werdet ihr nichts finden, weil dieses Netzteil wurde halt von FSP custom angefertigt für Hetzner. Dann gehen wir direkt mal weiter zum nächsten Server. Der wurde auch völlig neu vorgestellt. Das ist der EX101. Hier kommt auch Raptor Lake zum Einsatz. Hier kommt der i9 13900 zum Einsatz. Und insgesamt 64 GB DDR5 Speicher. Das ist ECC RAM. Ich meine, ist halt Server Hardware. Ansonsten auch hier wieder ähnlicher Aufbau mit dem Luftkanal. Das ist jetzt ein Custom Mainboard. Bei dem anderen Server gerade eben war das ja quasi ein normales Consumer Mainboard. Dieses Mainboard hier wurde auch nach Spezifikation von Hetzner selber angepasst. Was wir hier noch sehen können, das ist auch ganz interessant. Hier haben wir nämlich so M2 Adapterkarten. Das M2 auf Oculink, ja. Das haben wir uns ja in der Produktion schon angeschaut.
Ja.
Und da geht dann quasi der Anschluss hier rum. Und dann kann man halt ganz easy die SSDs warten. Eats. Weil sonst müsste man das Rack jedes Mal rausziehen, um da dran irgendwelche...
Okay, ist so, wie wir schon vermutet haben. Das ist halt alles gemacht, dass man easy drankommt. Und das rechts waren dann auch die SSDs.
Modifikationen, Wartungen, Reparaturen und so weiter vorzunehmen. Hier wird halt einfach nur der Zugang deutlich vereinfacht. Und das sind dann eben zwei 1,92 Terabyte SSDs mit U2-Anschluss. So viel mal zu dem Server. Der nächste Server, den wir uns hier auch anschauen können, das ist der AX52. Hier drin ist eine AMD Ryzen 7700 verbaut,
also
der
8-Kerner
aus der aktuellen Zen 4 Generation. Gibt auch 64 GB DDR5 Speicher und zwei 1 TB große Gen 4 SSDs. Und das ist für mich auch der interessanteste Server hier erstmal, vor allem vom Aufbau, denn hier kommt dieses Custom Mainboard zum Einsatz, was wir uns vorher schon angeschaut haben, das ProWS 665 Ace. Das wird auch vom Roman auf seinem Kanal, also bei der Bauer, noch mal ein bisschen im Detail vorgestellt. Deswegen will ich hier jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Auf jeden Fall, das haben wir uns vorher ja schon angeschaut, hier wird der RAM eben horizontal eingebaut. Das ist natürlich, wie man jetzt hier auch mit dem installierten Luftkanal sehen kann, deutlich besser für die Kühlung, weil dann kann die Luft eben durch die RAM-Sticks durchziehen und wird nicht von den RAM-Sticks blockiert. Ist einfach deutlich besser durchdacht so. Was wir hier auch sehen, das haben wir uns in der Produktion vorher auch schon angeschaut, das ist eine PCI Express X16 Adapterkarte. Und wie ihr sehen könnt, haben wir hier insgesamt 4 Steckplätze, also auf der Rückseite sind auch noch 2 drauf, für M.2 SSDs. Und ja, die sind dann natürlich alle mit NVMe und PCI Express X4 angebunden.
Ja, muss halt flutschen mit Flash-Speicher.
So viel auf jeden Fall mal zu den 3 neuen Hetzner-Servern, die hier vorgestellt worden sind und die wir uns anschauen durften.
Aber cooles Konzept.
Das ist ja der eigentliche Grund, warum wir hier vorbeigekommen sind. Ich finde es auf jeden Fall trotzdem super, dass wir uns mal
Kann ich nur sagen.
Das gesamte Datacenter auch anschauen konnten. Und ich finde es auch mega spannend, einfach mal den Aufbau von so einem Server zu sehen, weil im Verhältnis zu den Gaming-PCs und sowas, die wir normalerweise bauen, ist es halt was komplett anderes
mit diesem Moment, da fehlt ja komplett RGB. Erreichen die überhaupt Peak-Performance dann?
Frame
und so ganz auch ohne Beleuchtung.
Teilweise ein bisschen weiter gedacht von der ganzen Funktion, von dem Airflow und so weiter. Auf jeden Fall ziemlich spannend.
Und damit gingen die 2 Tage, die wir insgesamt bei Hetzner waren, dann auch langsam zu Ende. Ich fand es für meinen Teil auf jeden Fall mega spannend, dass alle bei Hetzner waren.
Haben sie dafür einen Tümpel?
Dann auch langsam zu Ende. Ich fand es für meinen Teil auf jeden Fall mega spannend, das alles mal anzuschauen. Nicht nur das Rechenzentrum an sich, sondern auch die ganzen Sachen, die hinten dran stehen. Eben sowas wie die Server.
Würde ich mir auch mal angucken.
Und
also wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich mir das auch mal angucken.
Allgemein, wie so ein Server aufgebaut ist. Ein riesen Dankeschön geht an der Stelle natürlich an Hetzner raus, dass sie uns das überhaupt ermöglicht haben. Denn das ist absolut nicht selbstverständlich,
Nein,
dass wir da eingeladen
nicht.
Werden und so tiefe Einblicke dort in die Rechenzentren und die ganzen internen Prozesse bekommen. Ich meine, der riesige Stacheldrahtzaun, der steht da draußen ja auch nicht zum Spaß.
Ja gut, natürlich, Hetzner macht es selbstverständlich für Promotion-Zwecke, aber trotzdem. Ich meine, die müssen ja auch gucken, dass nicht irgendwas geleakt wird, wo sie nicht wollen, dass man sieht. Und das ist sicherlich auch einiges an Planungsaufwand gewesen auf Hetzner Seite. Fragt doch, nee, ihr kennt mich doch. Ich denke mir immer so, ach, wäre doch eigentlich mal ganz cool, sich das anzugucken. Und wenn es dann wirklich darum geht, hinzufahren, habe ich wieder keinen Bock.
Ich hoffe jedenfalls, dass euch das Ganze genauso gefallen hat, dass ihr das genauso spannend fandet wie wir und dass dieses Video nicht nur unterhaltsam, sondern eben auch informativ war. Ich für meinen Teil würde mich jedenfalls freuen, vielleicht in 1-2 Jahren nochmal vorbeischauen zu dürfen, um zu sehen, was sich da in der Zwischenzeit so getan hat. Weil wie man gesehen hat, hat Hetzner da einiges an Innovation reingesteckt und das ganze System auch selbst weiterentwickelt. Wenn es euch genauso geht, dann schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Und allgemein bin ich mega gespannt, was ihr jetzt zu diesem Thema zu sagen habt. Wusstet ihr, wie es in so einem Rechenzentrum aussieht? Wusstet ihr, wie es bei Hetzner aussieht? Ich meine, vielleicht habt ihr auch schon Romans Video gesehen. Was hat euch am meisten beeindruckt? Und wenn wir nochmal hingehen, was würdet ihr gerne im Anschluss noch sehen? Ich hoffe jedenfalls, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video.
Also was ich gerne wissen würde, aber das werden sie wahrscheinlich nicht zeigen. Die haben sich jetzt sehr auf Hardware konzentriert. Ich würde tatsächlich mal fragen, wie sie das im Hintergrund machen mit der Verwaltung. Ja, so als hauptberuflicher Linux-Man interessiert mich das. Vor allem, wie sie das halt integrieren. Von ich klicke im Webinterface zu, es wird irgendwas provisioniert und wie das ausgewählt wird und wie das alles funktioniert. Und das würde mich tatsächlich interessieren, wie die das machen. Aber wahrscheinlich werden sie das nicht zeigen. Angeblich alles selbst programmiert? Nee, das glaube ich nicht. Also die werden sicherlich Standard-Tools verwenden. Die werden irgendwas wie Ansible zum Provisionieren benutzen und sowas in der Richtung. Was die entwickelt haben, ist ihr Webinterface. Klar, das sieht man ja auch, dass es nichts Fertiges. Und wie das im Hintergrund alles miteinander verzahnt wird, das ist garantiert auch selbst entwickelt. Da gibt es nichts von der Stange. Aber die Sachen zum Provisionieren und das werden auch ganz normale Standard-Linux-Distributionen sein, was da für die Verwaltungssachen im Hintergrund. Ja, das werden schon Standardsachen sein, allerdings halt so verzahnt, custom miteinander zusammen. Kombiniert. Das denke ich auch, ja, das denke ich auch. Durchaus möglich. Nee, das hätte ich auch nicht gedacht, dass das irgendwie OpenStack oder sowas ist. Aber da müssen ja auch neue Cluster-Nodes und so professioniert werden. Das machen die garantiert mit Standardsoftware. Da läuft dann irgendein Debian drunter und oder ein Ubuntu oder ein Red Hat oder ein CentOS. Das wird mit Ansible professioniert und kommt dann wieder ein Cluster rein. Ja, das würde mich tatsächlich mal interessieren, ja. Ich meine, als Virtualisierung ist es, vermute ich mal, KVM für die ganzen Linux-Kisten drunter. Ja, das würde mich tatsächlich interessieren, aber ich glaube, das werden sie eher nicht zeigen. Windows, ja, ganz bestimmt. Kennst du das Problem in VMware, dass Scrollen am Anfang Raster überspringen? Du meinst in der VMware Workstation, vor allem wenn du mit dem Mausrad scrollst? Da hatte ich früher mal Probleme, aber ganz ehrlich, das ist jetzt schon eine ganze Weile gefixt. Das klappt eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich habe da nichts mehr für drinne. Wir haben uns das Video angeguckt vom Hetzner Rechenzentrum. Was ist mit PowerShell? Boah, Alter, das ist garantiert was Linux-basiertes. Du virtualisierst Linux am besten unter Linux. Und ich bilde mir sogar ein, wir hatten mal nachgeguckt, das sah alles nach KVM aus. Ich meine, VMware werden die sicherlich keinen Bock drauf haben wegen den Lizenzkosten. Das ist bestimmt irgendwas KVM-basiertes. Machen eigentlich unsere Pepo Happy Hintergründe. PHP am Start. Okay, Leute. Ich geh jetzt ins Bett. Bis morgen. Wir sehen uns. Ciao.